Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 140 des FAZ Einspruch Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 21. Oktober und wiederum mit mir, Konstantin van Linden, sowie mit
Christoph Becker.
Ja, hi Christoph, schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich.
Ja, und wir haben ein volles Programm. Ich steige gleich mal in die Vorstellung der Themen ein. Wir reden gleich als erstes über die diversen Vorgänge im Corona-Kontext, also namentlich die Gerichtsentscheidungen zum Thema Beherbergungsverbot und Sperrstunde und aber auch die Diskussion um eine stärkere Beteiligung der Parlamente in der Corona-Politik, die ja momentan ganz maßgeblich von den Landesregierungen diktiert wird. Zu diesem Thema haben wir dann auch noch einen Gast in der Sendung, nämlich Konstantin Kuhle, der für die FDP im Bundestag sitzt. Die FDP ist ja eine Partei, die schon seit langem darauf dringt, dass die Parlamente stärker eingebunden werden sollten. Inzwischen sind dann auch viele andere auf diesen Zug aufgesprungen. Und mit ihm wollen wir uns mal darüber unterhalten, ob das denn eigentlich wirklich sinnvoll ist und warum und ob sich dadurch tatsächlich irgendwas ändern würde und so weiter und so weiter. Also dieses Gespräch haben wir dann in der Sendung. Dann das zweite Thema habe ich hier mal in unseren Notizen überschrieben mit dem Schlagwort der große Kuhhandel. Da hat es offenbar bei der Regierung gestern einen solchen gegeben und im Zuge dessen sollen jetzt ganz viele Wünsche von der Union einerseits und der SPD andererseits in Erfüllung gehen, namentlich die Durchführung einer Polizeistudie, Rassismusstudie darf sie nicht heißen, und die Streichung des Wortes Rasse aus dem Grundgesetz, möglicherweise auch die Einführung von Kinderrechten ins Grundgesetz und aber auf der anderen Seite die Erlaubnis für sämtliche Bundesgeheimdienste, nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz, die sogenannte Quellen-TKÜ durchzuführen. Das also das zweite Thema. Und dann haben wir zwei Dinge aus der Welt des Sports, die Christoph uns kurz vorstellt.
Ja, zumindest auch aus der Welt des Sports oder mit Bezug auf die Welt des Sports. Am Montagabend deutscher Zeit gab es eine sehr interessante Anklage, Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten beim Bezirksgericht, Bundesbezirksgericht im westlichen Distrikt von Pennsylvania, wo sechs Hacker des russischen Militärgeheimdienstes GRU angeklagt wurden, unter anderem die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2018 gehackt zu haben. Wir können ein bisschen darüber reden, was da eigentlich dahinter steckt. Es geht aber dabei nicht nur um Sport, es geht auch noch um ganz viele andere Dinge, die diesen sechs vermeintlichen oder mutmaßlichen Hackern vorgeworfen werden. Und dann können wir aber beim Sport bleiben und sowieso mal einen Blick werfen auf ein Gesetz, was in Amerika seit etlicher Zeit eigentlich in der Pipeline ist, das Rodchenkov Anti-Doping Act heißt, und auch da an dem Namen hört man schon, dass es da sozusagen einen Link nach Russland gibt, und wir können mal darüber sprechen, wieso die internationalen Sportverbände vehement gegen dieses Gesetz sind.
Okay. Gut, gut. Und dann haben wir noch kurz ein examensrelevantes Urteil für all die Hörer, die vielleicht bald in die Prüfung gehen. Und natürlich ein gerechtes Urteil zu einer sehr ungerechten Praxis, die die Staatsanwaltschaften in Deutschland praktizieren und die der EGMR jetzt schon zum zweiten Mal als rechtsstaatswidrig gebrandmarkt hat. Gut, das sind also die Themen und dann steigen wir auch gleich ein. Zunächst mal zu den Beherbergungsverboten. Da haben sich augenscheinlich diverse Oberverwaltungsgerichte bzw. Verwaltungsgerichtshöfe, Klammer auf, das ist übrigens dieselbe Sache, in manchen Ländern heißt es halt so und in manchen heißt es anders, Klammer zu, meinen etwas wirren Monolog aus der letzten Folge angehört und gedacht, ja, Konstantin, so ist es. In der Tat scheint uns dieses Instrument nicht so besonders geglückt zu sein und namentlich der VGH Baden-Württemberg, das OVG Niedersachsen, das OVG Berlin-Brandenburg und jetzt auch noch das OVG Mecklenburg-Vorpommern haben die Beherbergungsverbote in den jeweiligen Ländern aufgehoben mit Begründungen, die im Teil ein bisschen differieren, aber doch, ich sag mal, die Überschneidungen sind deutlich größer als die Unterschiede. Und es sind im Wesentlichen die Argumente, die ich letztes Mal auch genannt habe. Die Option, sich freitesten zu lassen, sei zwar in der Theorie schön, aber in der Praxis Praxis eben kaum durchführbar, außerdem auch ganz schön teuer, weil diese freiwilligen Tests auch Geld kosten. Es sei nicht erkenntlich, dass gerade das Absteigen in einem Hotel besonders gefährlich sei. Nach den Zahlen des RKI würden sich eher andere Dinge als Infektionsherde darstellen und nicht so sehr das Reisen. Es könne zu Ausweichbewegungen führen, dergestalt, dass Leute dann vielleicht anstelle eines längeren Urlaubs mehrere Tagestrips in verschiedene Regionen unternehmen, was unterm Strich sogar schlechter wäre. Es sei inkonsequent, wieso Tagesbesuche und Beherbergungen im privaten Kontext weiterhin erlaubt sein sollen und so weiter und so weiter. Also das waren so die, natürlich dann eben in einigen Fällen hatten Betreiber von Hotels oder Ferienhäusern geklagt. Insoweit wurde dann eine Verletzung der Berufsfreiheit anerkannt. In anderen Fällen hatten Urlauber oder potenzielle Urlauber geklagt, für die wurde eine Verletzung der Freizügigkeit anerkannt, die eben nicht nur das Recht umfasst, irgendwo hinzugehen, sondern auch dann dort eine Möglichkeit zu haben, da irgendwie auch zu bleiben und die Nacht zu verbringen. Das ist dieses, dann darüber
gibt
hinaus.
Gibt es noch, darf ich mal kurz
ja, natürlich. Fragen,
gibt es noch ein Beherbergungsverbot irgendwo, was sozusagen.
Gute Frage. Ja. Also ich wollte gerade ergänzen, jedenfalls, dass nämlich das Saarland, Sachsen, Hessen und Bayern ihre jeweiligen Beherbergungsverbote entweder aufgehoben, beziehungsweise die waren ja ohnehin auch befristet, nicht verlängert haben, wohl auch mit Blick auf diese diversen Urteile. Und ich bin nicht ganz sicher, ich glaube eigentlich, dass es noch welche geben müsste, weil das waren jetzt 1, 2, 3, 4 Gerichte, die es aufgehoben haben und 4 weitere Bundesländer, die es eben von sich aus abgeschafft oder nicht verlängert haben. Genau, es gab natürlich das OVG Schleswig-Holstein, das anders entschieden hat als einziges in dieser Reihe. Das hat allerdings in besonderer Weise die Natur als Eilverfahren betont. Das waren zwar natürlich alles Eilverfahren vor sämtlichen OVGs, wie ja überhaupt praktisch alles, was im Kontext der Corona-Pandemie entschieden wird, irgendwie in Eilverfahren geschieht. Aber das OVG Schleswig-Holstein hat also nochmal besonders herausgestellt, dass es auf diese ganzen Verhältnismäßigkeitserwägungen, die ich da gerade angedeutet habe, wie geeignet ist das eigentlich, wie erforderlich ist das und so weiter, eigentlich praktisch verzichtet hat und wirklich eine reine Folgenabwägung angestellt hat. Und die fällt halt vielleicht im Falle von Schleswig-Holstein eben auch nochmal ein bisschen anders aus als in manchen anderen Bundesländern, weil die Zahlen dort ja relativ gut sind. Und insofern ist natürlich jede Mobilität nach Schleswig-Holstein hinein für das Land Schleswig-Holstein eben in besonderer Weise nachteilhaft, also oder zumindest in der Tendenz besonders nachteilhaft als bei anderen Bundesländern, wo das Infektionsniveau höher ist und deshalb es keinen so großen Unterschied mehr machen kann.
Das ist natürlich, der schleswig-holsteinische Hotelier wird aufschreien und sagen, jetzt wird er für die gute Lage in seinem Bundesland doppelt bestraft.
Ja. Klar, natürlich. Ich bin mir jetzt auch leider nicht sicher, was der Stand bei der Landesregierung ist, weil das ist ja immer sozusagen der zweite Strang. Ne? Das kann ja gut sein, dass die sich dann trotzdem davon verabschieden. Also das ist mal so das eine Maßnahmenpaket. Da muss man sagen, diese Beherbergungsverbote waren ein Schlag ins Wasser. Ich sehe das jetzt nicht als Anlass an, die Politik jetzt irgendwie arg zu schelten oder so. Es ist nun mal einfach, nicht jede Maßnahme ist gleich gelungen. Und diese war es nicht so sehr und dafür hat es aber doch auch eigentlich mit der Gewaltenteilung, würde ich sagen, wunderbar funktioniert. Hat keine Woche gedauert, bis diese Dinger wieder großenteils aus der Welt waren. Ich würde sagen, das ist doch eigentlich unterm Strich ein ganz positives Fazit, das man da ziehen kann. Klar, es ist natürlich misslich, weil sowas dann gleich zu sehr viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung führt und dann wird natürlich auch nicht so genau differenziert und dann heißt es gleich, ach, die ganzen Corona-Maßnahmen sind doch alle Schrott, ja. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, würde ich eigentlich sagen, nö, diese eine Maßnahme war halt mal Schrott oder vielleicht noch nicht mal unbedingt Schrott, aber jedenfalls einfach unterm Strich nicht sinnvoll. Aber das ist jetzt kein Urteil über die vielen anderen Dinge, die es so gibt. Apropos viele andere Dinge, die es so gibt. Sperrstunde wurde in diversen Bundesländern eingeführt. Was ist das überhaupt? Naja, es ist halt die Vorgabe, dass Gastronomiebetriebe ab 23 Uhr und dann in der Regel bis 6 Uhr morgens schließen müssen. Und dagegen wurde natürlich ebenfalls geklagt. In Berlin auch mit Erfolg. Da hat der Rechtsanwalt Nico Herting, den wir hier auch schon mal in der Sendung hatten, insgesamt 11 Betreiber von Kneipen und ähnlichen Etablissements vertreten und hat sich gegen diese Sperrstundenregel gewehrt. Und das VG Berlin sagt, ja, in der Tat, die sei rechtswidrig, denn es sei ausreichend, dass es ja auch noch ein Ausschankverbot für Alkohol gäbe ab 23 Uhr. Denn das Gefährliche sei ja nicht so sehr die Uhrzeit, also ob man jetzt sozusagen, wenn man um 22 Uhr noch in der Bar sein darf und das irgendwie unter Pandemie-Gesichtspunkten okay ist, warum ist es dann irgendwie um 23.30 Uhr ein Problem? Ist ja nicht so, dass das Virus nachtaktiv wäre, sondern gefährlich ist doch wohl, wenn eher die Tatsache, dass die Leute sich betrinken, anfangen zu tanzen, damit natürlich enthemmt werden oder halt zu plaudern, während laute Musik läuft, sich dabei nahe kommen und so weiter. Und also sozusagen damit einhergehend natürlich die ganzen Abstands- und sonstigen Gebote schlechter beachtet werden. Und das ließe sich ja eben auch gewährleisten, indem dieses Ausschankverbot lediglich greift, aber nicht die Sperrstunde an sich. Gut, ich würde einwenden, naja, das eine lässt sich halt sehr viel besser kontrollieren als das andere, ne? Also ob ein Laden zu hat, kannst du halt gut sehen, aber ob da irgendwie unter der Hand eben doch noch die Kurzen irgendwie ausgeschenkt werden, ist halt schwieriger zu beurteilen für die Ordnungsbehörden. Und ja gut, wenn man das ernst nehmen würde, also ich weiß auch nicht genau, warum man nach 23 Uhr noch in einer Bar sein wollte, wenn es tatsächlich keinen Alkohol gibt, ja. Aber gut, so ist das jedenfalls. Und
es muss nicht immer Alkohol sein, aber ich meine, das übersteigt natürlich irgendwo wahrscheinlich auch die Kapazitäten der Ordnungsämter, oder? Durch jede Kneipe zu gehen um 22.58 Uhr und den Wirt dabei zu beobachten, ob jetzt das Bierfass irgendwie abgekoppelt wird vom Safran.
Ja, ich weiß. Man müsste auch mal fragen, das weiß ich, oder den Verordnungstext so genau lesen, das habe ich jetzt nicht getan, um zu sehen, ob das eigentlich eine zulässige Umgehung wäre, irgendwie halt um 22.45 Uhr noch einfach ordentlich zu bestellen, weißt du, kannst ja auch sagen, ja, wir nehmen jetzt noch 3 Flaschen Wein und die stellen wir mal dahin und dann sind die ja vor 23 Uhr ausgeschenkt und dann gib ihm, ne? Also, I don't know. Jedenfalls in Berlin, anders als in vielen anderen Bundesländern, gibt es kein Normenkontrollverfahren, nennt sich das, glaube ich, auch in Mitblick auf Verordnungen. Das heißt, diese Entscheidung gilt tatsächlich unmittelbar nur für die 11 Gastwirte. Es ist nicht so, dass die Verordnung an sich in diesem Punkt aufgehoben worden wäre. Inwiefern allerdings die Ordnungsbehörden das dann gegenüber anderen Gastwirten auch weiterhin drakonisch durchsetzen, weiß ich nicht. Parallelschauplatz Bonn. Da gibt es, also in NRW mit anderen Worten, gibt es ein solches Normenkontrollverfahren und weil man aber die Stadt nicht riskieren wollte, dass vielleicht die Sperrstunde für NRW auch gekippt wird, hat sie dann einfach 2 klagenden Gastwirten zugesagt, okay, wisst ihr was, für euch setzen wir es nicht durch, ja, also wenn ihr eure Klage zurücknehmt. So ist es geschehen, ja, also 2 Kneipen in NRW dürfen jetzt länger aufhaben. Und das wurde ihnen einfach so zugesagt, weil man halt nicht riskieren wollte, dass es sonst am Ende irgendwie ganz in die Hose geht. Das sind so die wesentlichen Dinge. In einem Kreis, in Berchtesgaden, Bayern, gibt es jetzt auch tatsächlich wieder Ausgangsbeschränkungen. Da sind die Zahlen halt besonders drastisch. Aber gut, das lassen wir jetzt, würde ich sagen, einfach mal so stehen. Spannend finde ich ja, dass diese ganzen Maßnahmen, insbesondere um das Beherbergungsverbot herum, eben für viel Kritik gesorgt haben. Ja, auch wie wir ja gesehen haben, auf den Gerichten durchaus als rechtswidrig eingestuft wurden. Und es jetzt auf einmal so ein bisschen die Stimmung kippt im Parlament. Und die ganzen Parlamentarier sagen, naja, okay, die Krise mag die Stunde der Exekutive sein, aber das ist ja inzwischen eine ganz schön lange Stunde, ja. Also nämlich eine Stunde von irgendwie 7 Monaten. Und so langsam wollen wir hier mal wieder das Zepter schwingen. Denn eigentlich sind wir ja die gewählten Volksvertreter Und das geht doch nicht an, dass fast alles, was momentan in Sachen Corona-Pandemiebekämpfung so passiert, gar nicht von den Parlamenten irgendwie entschieden wird, sondern im Verordnungswege durch die Landesregierungen. Was halt,
wenn ich richtig verstehe, um das noch sozusagen zu ergänzen hier an der Stelle, ist ja, dass diese Stunde, um das Bild aufzugreifen, insbesondere vom Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister, ja durchaus auch verlängert werden soll.
Genau, das sind zwei Parallelschauplätze. Gut, dass du es ansprichst, die man ein bisschen auseinanderhalten muss. Also der Bundesgesundheitsminister hat in der Tat einen Gesetzentwurf eingebracht, der jetzt auch gerade sozusagen die Stimmung überhaupt nicht trifft, ja, weil er nämlich die Feststellung einer pandemischen Lage von nationaler Tragweite, die gilt aktuell nur bis Ende März 2021. Und solange diese Feststellung gilt, hat das Bundes, wohlgemerkt Bundesgesundheitsministerium, eine sozusagen Zugang zu einer Verordnungsermächtigung, über das es verschiedene Dinge erlassen kann. Und diese Verordnungsermächtigung wollte Jens Spahn gerne entfristen und außerdem auch inhaltlich in einzelnen Punkten ausweiten. Aber diese Verordnungsermächtigung und eben auch die tatsächlich auf Basis dessen erlassenen Verordnungen sind nicht die Dinge, über die wir eigentlich die meiste Zeit reden, wenn es um die Länder geht. Also das sind nicht Ausgangsbeschränkungen, Beherbergungsverbote, Sperrstunden, Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, das ist das alles nicht. Was ist es dann? Also das Bundesgesundheits-, wir sagen ja immer, und so ist es ja eben auch, die Länder machen eigentlich die Musik, und das sind zwar alles Verordnungen, aber eben Verordnungen der Länder. Und das Bundesgesundheitsministerium hat auch eine Verordnungsermächtigung, und die lässt es zum Beispiel zu Einreisebeschränkungen, also nach Deutschland zu regeln, also Grenzkontrollen zum Gesundheitstest, denen sich Ausländer unterwerfen müssen, wenn sie ins Land kommen wollen. Oder auch, was steht da noch so, was ist davon noch so umfasst? Die Beschaffung von Schutzmasken und anderen medizinischen Gütern zur Pandemiebekämpfung. Also so landesweite, organisatorisch-strukturelle Geschichten. Ursprünglich vorgesehen, allerdings nie reingeschafft, war auch, dass Mitglieder, also Angehörige medizinischer Berufe zur Pandemiebekämpfung zwangsverpflichtet werden können sollen im Verordnungswege. Also das ist sozusagen die Verordnungsermächtigung des Bundesministeriums, und die wollte Jens Spahn entfristen lassen und zugleich ausweiten, und das wird jetzt, scheint, sage ich mal, in der derzeitigen politischen Lage eher schwierig zu sein, weil jetzt auf einmal alle sich darauf besinnen, dass doch die Parlamente mal wieder mehr regeln müssten, und insofern natürlich das, eine Verordnung habe ich ja hier schon verschiedentlich so als meinen persönlichen Merksatz präsentiert, sieht aus wie ein Gesetz, ist aber keins, ja, enthält halt auch so Paragraph 1, 2, 3, aber wird halt nie von einem Parlament abgesegnet, sondern einfach von der Regierung erlassen. Und aber die maßgeblichen Verordnungen sind halt diejenigen der Länder eigentlich. Und es gibt zum einen aus der Opposition heraus, da sind inzwischen eigentlich alle Parteien der Meinung, dass die Parlamente wieder mehr selber bestimmen müssten. Aus der SPD und etwas verhaltener aus der CDU hört man inzwischen auch solche Töne. Ich unterhalte mich ja gleich auch noch mit Konstantin Kuhle, wie schon eingangs angekündigt, über dieses Thema, weil die FDP da, wie gesagt, schon meiner Erinnerung nach somit als erste eigentlich dieses Argument vorgetragen hat. Aber jedenfalls hat jetzt auch der Bundestagspräsident Schäuble Vorstoß in diese Richtung gemacht. Er hat verwiesen auf einen Entwurf des Wissenschaftlichen Dienstes wiederum des Bundestages, wo so verschiedene, der halt quasi sich mal angeschaut hat, ist das eigentlich okay, wie wir das momentan machen, und wie könnte man irgendwie die Parlamente stärker einbinden? Und der sagt halt also, dass die diversen Corona-Beschränkungen im Verordnungswege erfolgen, sei prinzipiell schon okay, Denn das sind ja nun mal Dinge, bei denen die Reaktion jeweils schnell erfolgen muss. Also die Infektionszahlen steigen irgendwo, dann kann man halt nicht ein langwieriges parlamentarisches Verfahren durchlaufen mit erster, zweiter und dritter Lesung und am besten nochmal Bundesratsbeteiligung, ja, Klammer auf. Dieses parlamentarische Verfahren kann man zwar auch beschleunigen, aber eben doch nur in gewissen Grenzen, Klammer zu, ja, sondern dann muss es halt fix gehen und das ist in der Tat eigentlich der Zuständigkeitsbereich der Exekutive, sozusagen in Krisensituationen schnelle Maßnahmen zu treffen und die Krise dauert nun mal jetzt zwar in der Tat schon ganz schön lange, aber es ist ja eben trotzdem weiterhin eine Krise, also was will man machen? Aber, sagt der wissenschaftliche Dienst, man sollte das trotzdem etwas einhegen, denn momentan ist es ja so, wir haben das Infektionsschutzgesetz und da ist eben Paragraph 28 enthält die Verordnungsermächtigung für die Länder und der ist aber extrem weit gefasst. Ne? Da steht im Prinzip, also sinngemäß zitiert drin, die Länder können halt Verordnungen erlassen, um die Pandemie zu bekämpfen, so wie es ihnen sinnvoll erscheint. Ja. Das ist halt sehr weit. Und die Idee bei Verordnungsermächtigungen ist ja, man hat eine Ermächtigung, die gibt den Rahmen vor und der wird dann ausgefüllt. Aber ich könnte jetzt keine Verordnungsermächtigung schreiben, wo drin steht, die Landesregierung oder auch die Bundesregierung darf Verordnungen erlassen, um sicherzustellen, dass Deutschland ein Land ist, in dem wir gut und gerne leben. Ja, das wäre zum Beispiel eindeutig zu weit. Und die Frage ist halt, ist das hier nicht auch schon zu weit oder müsste man das nicht, und das sagt eben schlägt der wissenschaftliche Dienst eben vor, so in Fallgruppen eingrenzen. Zum Beispiel eine eigene Ermächtigung für den Erlass von Ausgangsbeschränkungen oder eine eigene für das Verhängen von Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, die dann eben auch an konkretere Bedingungen jeweils geknüpft sind. Und das würde natürlich gleichzeitig auch dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen weniger ein Flickenteppich wird, denn die innerhalb dieser dann konkreter und enger gefassten Verordnungsermächtigungen könnten die Landesregierungen zwar immer noch frei entscheiden, aber dadurch, dass das halt sozusagen in so verschiedene Maßnahmenkategorien unterteilt ist und die jeweils an eigene im Gesetz festgeschriebene Bedingungen geknüpft sind, wäre halt der Spielraum nicht mehr ganz so groß und dadurch wären auch die lokalen Unterschiede nicht mehr ganz so groß.
Also im Prinzip würde der Bundesgesetzgeber, der Bundestag, Leitplanken setzen, innerhalb derer sich die Landesregierungen mit ihren Verordnungen dann bewegen müssten.
Genau. So ist es. Ja. Also das ist ja, das macht er ja im Moment sozusagen auch nur, dass diese Leitplanke halt extrem weit ist.
Genau. Achtspuriger Autobahn in jeder Richtung.
Ja, genau, so kann man sagen. Also das ist der Vorschlag des wissenschaftlichen Dienstes in Hinblick eben auf die Verordnungsermächtigungen der Länder und in Hinblick auf die Verordnungsermächtigung des Bundesgesundheitsministeriums, die ich gerade ansprach. Da sagt er eben auch, die sollte entweder zeitlich begrenzt sein, nicht ausgeweitet werden, beziehungsweise sollte es dann ein Zustimmungserfordernis oder ein Aufhebungsrecht für den Bundestag geben. Ja, also sozusagen Jens Spahn kann zwar eine Verordnung erlassen, aber Bundestag muss dann noch zustimmen. Das ist dann so ein Mischwesen zwischen Parlamentsgesetz und reiner Verordnung. Das sind so die Vorschläge eben des wissenschaftlichen Dienstes. Man muss mal gucken, was daraus jetzt genau erwächst. Wie gesagt, ich persönlich bin eigentlich ein bisschen skeptisch, was die Sinnhaftigkeit all dessen angeht. Ich glaube eigentlich, ist es bei der Exekutive so insgesamt gar nicht so schlecht aufgehoben, aber darüber werde ich dann gleich noch mit Herrn Kuhle diskutieren. So, dann freue ich mich jetzt, Konstantin Kuhle vorstellen zu können. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag seit 2017 und dort innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, außerdem Generalsekretär der FDP in Niedersachsen und Rechtsanwalt. Und schon seit längerer Zeit sehr engagiert bei diesem Thema Parlamentsbeteiligung unter Pandemiebedingungen. Herr Kuhle, wir haben ja die Lage eben schon mal so grob skizziert. Wollen Sie uns vielleicht erstmal einfach Ihr Executive Summary geben, wie Sie das alles so einschätzen, warum Sie da ein Problem sehen und auf welchen Ebenen Sie ein Problem sehen?
Sehr gerne. Es ist ja so, dass wir im März 2020 sehr schnell und sehr pragmatisch reagieren mussten. Und das gilt genauso für den Deutschen Bundestag, wie es für die Bundesregierung gilt. Und das hat in seltener Eintracht von regierungstragenden Fraktionen und Oppositionsfraktionen sehr schnelle Beschlüsse gegeben im März. Wir haben das Infektionsschutzgesetz geändert, haben die gesetzliche Grundlage für die Corona-Verordnung der Länder erweitert. Wir haben die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite eingeführt und dann auch gleich beschlossen. Und wir haben beispielsweise auch mit Blick auf die Frage der Staatsverschuldung die Ausnahmeregel der Schuldenbremse betätigt. All das ist sehr, sehr schnell gemacht worden, in dem Vertrauen darauf, dass die Exekutive von diesen Befugnissen verantwortungsbewusst Gebrauch macht. Das hat sie auch weitgehend getan. Es gibt einige Ausnahmen, Stichwort Beherbergungsverbot, Sperrstunde, wo Gerichte dann am Ende reingegrätscht sind. Aber im Wesentlichen ist dort verantwortungsbewusst gehandelt worden. Und sie haben das in dem Vertrauen getan, dass die Beteiligung der Parlamente über die Bekämpfung der Pandemie hinweg zunimmt. Jetzt haben wir Oktober, über ein halbes Jahr später. Und man muss konstatieren, die Beteiligung der Parlamente soll sogar weitgehend ausgehebelt werden in den nächsten Monaten. Sollen die Sonderbefugnisse, die der Bundesregierung eingeräumt worden sind, verstetigt werden. Es finden weiterhin Telefonkonferenzen statt der Ministerpräsidenten, in denen weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorbesprochen werden und dann von den Ländern erlassen werden. Und die Qualität der Rechtsetzung, sie nimmt nicht zu, sondern sie nimmt ab. Die Bürgerinnen und Bürger verstehen vieles nicht. Gerichte müssen das korrigieren. Und deswegen ist jetzt die Zeit, an unterschiedlichen Stellen auf eine Parlamentarisierung der Corona-Verordnung und der Corona-Regeln zu setzen.
Ja, in der Tat dauert die Krise natürlich schon eine ganze Weile und man kann sich fragen, wie lange das ein tragbarer Zustand ist, dass die Exekutive so viel alleine entscheidet. Andererseits ist es ja nun mal auch weiterhin und jetzt sogar wieder verstärkt, mehr als im Sommer so, dass sich die pandemische Lage sehr schnell und sehr dynamisch entwickelt. Und das ist ja immer das maßgebliche Argument dafür, dass man eben im Verordnungswege handeln muss und nicht auf Parlamentsgesetze warten kann, weil es halt so schneller geht. Und wenn jetzt also irgendwo die Zahlen explodieren und binnen weniger Tage eine neue Regel geschaffen werden muss, dann ist es doch heute genauso unpraktikabel, wie es das im März auch war, da ein Parlamentsgesetz zu zimmern, oder nicht?
Also im März hat es eine Woche gedauert, um die Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg zu bringen. Und das Parlament hat gezeigt, dass es auch schnell die Regeln verändern kann. Ich glaube, dass das jetzt über den Sommer ohne weiteres auch in anderen Bereichen möglich gewesen wäre. Und es ist ja auch geplant, dass das Parlament im Oktober, im November, im Dezember weiter tagt. Also auch das Parlament ist zu schneller Gesetzgebung in der Lage. Und es gibt handfeste Vorteile des parlamentarischen Verfahrens. Die Begründung ist tiefer. Die Diskussionen in den Fraktionen findet statt. Die Einbeziehung von Sachverständigen ist möglich, von Anhörungen ist möglich. All das, was wir bei anderen Gesetzen immer wieder machen, die in ihrer Reichweite und in ihrer Dauer gar nicht vergleichbar sind mit den derzeitigen Corona-Maßnahmen. Und wir können doch erleben, dass beispielsweise dieses Beherbergungsverbot oder die Unterschiedlichkeit der Maßstäbe der Länder von vielen Bürgern nicht verstanden werden. Und dann ist doch gerade die erste Gewalt berufen, an der Transparenz und der Legitimität der entsprechenden Regeln zu arbeiten. Und das ist möglich. Wir können Regeln, die im Verordnungswege erlassen worden sind, durchaus im Parlament diskutieren. Oder wir können die Verordnungsermächtigungen klarer strukturieren, indem wir als Gesetzgeber der Exekutive ein besseres Programm an die Hand geben. All das ist möglich und ist ja auch von unserer Verfassung vorgesehen.
Ja, Sie sprechen da eine Dynamik an, die ich auch beobachtet habe. Jetzt das Beherbergungsverbot mit Abstrichen, vielleicht auch die Sperrstunde, hat sich eher nicht so als Glücksgriff des Gesetzgebers bzw. Verordnungsgebers vielmehr erwiesen und damit steigt die Unzufriedenheit und der Eindruck, dass das dort alles etwas unzulänglich vielleicht gehandhabt werde. Und das kann man natürlich durchaus als, sage ich mal, Vehikel benutzen, um eine stärkere parlamentarische Beteiligung zu fordern. Aber eigentlich sind das doch zwei verschiedene Baustellen, oder nicht? Also, dass man mal mit einer Maßnahme daneben greift, das kann ja prinzipiell jedem passieren, unabhängig davon, auf welchem Wege diese Maßnahme jetzt verabschiedet worden ist. Und also was ich sagen will, ist es nicht so ein bisschen einfach die Gunst der Stunde genutzt, um sich jetzt als Parlament ein wenig in den Vordergrund zu drängen in einer Situation, die aber eigentlich nach wie vor genauso allbedürftig ist und genauso sehr in den Bereich akutes Krisenmanagement fällt, wie sie das eh und je getan hat? Fragezeichen?
Ich habe das Gefühl, dass die Gunst der Stunde eher genutzt wird, um eine systematische Achsenverschiebung von der Legislative auf die Exekutive durchzuführen. Wir haben das in den Debatten ganz deutlich gemerkt, die wir anlässlich der sogenannten epidemischen Lage im Bundestag geführt haben, wo auch Kollegen aus anderen Fraktionen, insbesondere aus den Regierungsfraktionen, ganz klar gesagt haben, ja, also die Voraussetzung der epidemischen Lage, die lagen in den Monaten Juni, Juli, August jedenfalls nicht mehr vor, aber wir heben sie trotzdem nicht auf, weil es doch eigentlich ganz komfortabel ist, weil die Situation wieder entstehen könnte, dass wir sie brauchen. Und unter diesen Bedingungen habe ich der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht zugestimmt. Dass das in unserer Rechtsordnung auch anders gelöst worden ist, zeigt das Beispiel Nordrhein-Westfalen. Dort gab es eine sogenannte epidemische Lage von landesweiter Tragweite, die befristet war auf 2 Monate und das Parlament hat sie auslaufen lassen, weil man gesehen hat, die Gewaltenteilung ist auch in Corona-Zeiten ein Wert, funktioniert auch. Und deswegen sehe ich umgekehrt eher eine sehr übergriffige Exekutive, die sich jetzt schleichend immer mehr Rechte sichert, die ja eigentlich gar nicht zustehen. Sie haben natürlich recht, dass Einzelfallentscheidungen und einzelne Maßnahmen immer im Wege des im Verordnungswege getroffen werden. Aber wenn man sich den Artikel 80 Grundgesetz nochmal anschaut und sich vergegenwärtigt, dass Inhalt, Zweck und Ausmaß des Regelungsgehalts der Verordnung vom Gesetzgeber, und zwar vom parlamentarischen Gesetzgeber, zu bestimmen sind, dann können wir am Beispiel Beherbergungsverbot sehen, dass wir beim Zweck überhaupt keine Übereinstimmung haben, warum der Verordnungsgeber das gemacht hat. Einerseits wird den Leuten gesagt, ihr sollt bitte alle in Deutschland Urlaub machen, auch im Herbst. Und dann verhindert man, dass die Leute in Deutschland Urlaub machen, indem man ein Beherbergungsverbot auf den Weg bringt. Und dann kann eben weder der Gesetzgeber noch der Souverän den Zweck nachvollziehen. Und also muss der Gesetzgeber erneut tätig werden. Dass dann Verordnungen folgen, dass die Verordnung per se ein legitimes Regelungsinstrument ist, das würde ich nicht in Zweifel ziehen.
Okay, gut, damit ist schon mal einer meiner großen Zweifel adressiert. Also Sie würden sich dann quasi für eine Lösung aussprechen im Sinne dessen, was auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages angeregt und Herr Schäuble dann ja auch in die Debatte eingebracht hat, dass man sich löst von dieser sehr weiten Generalklausel des 28 IFSG, der den Ländern eine quasi mehr oder weniger Blanko-Ermächtigung zur Pandemiebekämpfung erteilt und stattdessen eher so etwas bereichsspezifischere Einzelermächtigungen erteilt, beispielsweise zur Verhängung von Maskenpflicht oder von was auch immer. Wäre das Ihr Ansatz?
Ganz genau. Wir könnten über verschiedene Bereiche des Lebens sprechen. Also auf der einen Seite Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, vielleicht auch besonders gefährdete Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen nochmal besonders in den Vordergrund stellen, um hier die Probleme zu adressieren, die wir in den letzten Monaten ja auch gesehen haben in der Pandemiebekämpfung. Man könnte aber auch darüber nachdenken, ob man ein bestimmtes Schema ins Gesetz schreibt, ab dem eine bestimmte Stufe der Pandemiebekämpfung greift, also eine verschiedene Intensität, eine unterschiedliche Intensität von Infektionsgeschehen führt zu einer neuen Stufe an Pandemiebekämpfung. Das könnte man etwas stärker systematisieren. Dann hätte man weiterhin die Möglichkeit, dass die Länder Maßnahmen regional differenziert ergreifen, aber der Maßstab wäre derselbe und wir hätten nicht ein solches Hin und Her zwischen den Ministerpräsidenten. Ich würde mir auch wünschen, dass wir nicht nur den Deutschen Bundestag stärken, sondern dass wir auch die Länderparlamente ein bisschen stärker in die Verantwortung nehmen. Und hier sieht ja der Artikel 80 im Absatz 4 interessanterweise vor. Und da sieht man, wie spannend und wie klug unsere Verfassung an der Stelle gestrickt ist, dass Verordnungsermächtigungen im Bundesrecht durch die Länder auch im Wege eines Parlamentsgesetzes genutzt werden können. Und ich wundere mich darüber, dass kein Land von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, dass auch die Präsidenten der Landtage, der 16 Landesparlamente, diese Möglichkeit nicht ins Spiel bringen. Ich finde, hier sollte Herr Schäuble auch mal den Dialog mit den 16 Präsidentinnen und Präsidenten der Landesparlamente suchen. Auch die Landesparlamente müssen zu ihrer Verantwortung in dieser Pandemie zurückfinden und können Corona-Verordnung als Parlamentsgesetze diskutieren und erlassen.
Ja, lustig, dass Sie es ansprechen. Das wäre in der Tat auch meine nächste Frage gewesen. Und ja, über die Ursachen kann man spekulieren. Entweder ist der 80 Absatz 4 nicht bekannt, aber ich vermute, es ist doch eher so, dass man doch auch sagen könnte, diese Politik im Verordnungswege ist eigentlich nur die konsequente Fortsetzung der Rolle, die die Parlamente im Gesetzgebungsverfahren auch sonst spielen. Denn seien wir mal ehrlich, es ist ja nicht so, dass die Mehrheit aller Gesetze, auch wenn sie formal Parlamentsgesetze sind, wirklich aus der Mitte des Parlaments heraus geschaffen und ausgehandelt und verabschiedet würde. Ich erinnere mich beispielsweise gestern, da fand ich das ganz erheiternd zu beobachten, dass auf der einen Seite also gerade diese Diskussion ins Rollen kam über stärkere Parlamentsbeteiligung bei den Corona-Maßnahmen. Andererseits der große Kuhhandel zwischen Union und SPD sich vollzog hinsichtlich Polizeistudie, Quellen-TKÜ und noch ein paar anderen Sachen. So, und diese Dinge, die werden ja auch später als Parlamentsgesetze verabschiedet. Also die Quellen-TKÜ jedenfalls mal, bei der Polizeistudie weiß ich jetzt nicht genau, ob es da eines Gesetzes bedarf. Und gleichwohl werden sie ja aber doch auf Regierungsebene ausgehandelt, will sagen oder fragen, ist es nicht so, dass zwischen Koalitionstreue und Fraktionszwang das Parlament sowieso nicht sehr viel mehr tut, als die Dinge abzusegnen, die ihm serviert werden?
Ja, umso schlimmer. Da ist die Corona-Krise ein Symptom für die parlamentarische Selbstverzwergung und für das mangelnde parlamentarische Selbstbewusstsein, das wir in vielen anderen Bereichen auch sehen können. Ich glaube, man darf dem auch nicht mit Naivität begegnen. Das Leitbild unseres Grundgesetzes und auch die Staatspraxis der Bundesrepublik setzen ja ganz bewusst auf eine Verschränkung der Exekutive mit der Legislative. Das führt im Einzelfall zu den von Ihnen beschriebenen Phänomenen, dass beispielsweise ein Gesetzentwurf in einem Ministerium ausgearbeitet wird und dann schreibt man da Formulierungshilfe drüber, schickt das an die regierungstragende Fraktion und bringt es als Gesetzentwurf der Regierungsfraktion ein. Warum macht man das? Weil die Kompetenz in den Häusern größer ist aufgrund der Manpower, aufgrund der Expertise als in der Fraktionsverwaltung. Das gilt für alle Fraktionen und für alle Ministerien. Und man macht es natürlich, um den Bundesrat auszuhebeln, weil bei einer formellen Regierungsvorlage nach unserem Gesetzgebungsverfahren erst eine Stellungnahme des Bundesrates erfolgen muss, bevor das Ganze in der ersten Lesung im Parlament landet. Und wenn man es eilig hat, wie im März, dann macht man das über die sogenannte Formulierungshilfe. Also wir haben Mechanismen, die heute schon eine sehr starke Verschränkung von Exekutive und Legislative vorsehen. Wir haben heute schon ein sehr starkes auch Einwirken der Staatsleitung auf die Legislative. Das ist so und wie gesagt, man sollte dem auch nicht mit Naivität gegenübertreten. Ich glaube aber, dass angesichts anderer Verfassungsgüter, wie der Wesentlichkeit von Entscheidungen im Bereich der Grundrechtseinschränkungen, gerade in einer solchen Krise, dann auch umgekehrt die Stunde mal kommen muss, wo das Parlament sowas zeigt wie Selbstbewusstsein und auch mal der Exekutive Grenzen aufzeigt. Und wir haben das ja relativ früh gesehen, indem beispielsweise die Fraktionschefs von Union und SPD, Herr Mützenich und Herr Brinkhaus, Gastbeiträge geschrieben haben, im Spiegel war das, glaube ich, und gesagt haben, so, jetzt holt sich das Parlament bestimmte Rechte zurück, das ist jetzt 3 Monate her und passiert ist nichts, jetzt soll das Gegenteil passieren und Verordnungsermächtigungen sollen sogar noch verstetigt werden. Also ich würde sagen, die Legislative muss in Deutschland schon sehr viel mitmachen, aber irgendwo ist eine Grenze erreicht und wenn man als Parlamentarier permanent im Land unterwegs ist und Corona-Verordnungen verteidigen soll und als Vorbild fungieren soll, von denen man aus der Zeitung erfährt und die dann eine Woche drauf später von Gerichten kassiert werden, dann macht das auch irgendwie keinen Sinn mehr in einer parlamentarischen Demokratie.
Ja, dass das subjektiv frustrierend ist, glaube ich gern, wobei diese Forderung an Sie, da etwas zu verteidigen, woran Sie nicht mitgewirkt haben, ja sogar gleich auf mehreren Ebenen falsch wäre, denn nicht nur war das nicht im Parlament, sondern wenn es im Parlament gewesen wäre, wäre es außerdem das Landesparlament gewesen und nicht das Bundesparlament. Also, dass da manches durcheinander geht, gar keine Frage. Allerdings nochmal zu guter Letzt vielleicht zurück zu dem Grundsatzproblem der Parlamentsbeteiligung, wenn es ja nun mal, also es ist ja übrigens nicht so, dass die Parlamente gar nichts gemacht hätten. Sie haben ja im Kontext der, sage ich mal, sekundären Pandemiebewältigung. Also damit, wie kann man Unternehmen vielleicht irgendwie helfen, dass zum Beispiel die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt wird, dass verschiedene Formen von Hilfen bewilligt werden, Kurzarbeitergeld, dass eine Gutscheinlösung im Verbraucherbereich eingeführt wird, dass Beschlussfassungen ohne Anwesenheit ermöglicht werden und so weiter und so weiter. Also diese ganze sekundäre Ebene, die nicht ganz so akut dem Bereich der Gefahrenabwehr zuzuordnen ist, sondern mehr so der Bewältigung im weiteren Sinn, da haben die Parlamente ja schon was getan. Und ist das nicht eigentlich auch das, was sozusagen eher ihre Domäne wäre in einer solchen Krise?
Es ist gut, dass die Parlamente darüber diskutiert haben und dass die Vielfalt an Konstellationen, über die Sie gerade gesprochen haben, hat auch den Vorteil, dass man sich damit differenziert auseinandersetzen kann. Man kann bestimmte Vorlagen der Regierung unterstützen, man kann an anderer Stelle Gegenentwürfe einbringen als Opposition. Und das kann man auch tun. Wenn man sich allerdings mit der sekundären Pandemiebekämpfung, wie Sie es genannt haben, beschäftigt, dann kommt man sehr schnell dahinter, dass insbesondere bei der Frage der Hemmung wirtschaftlichen Wachstums, bei der Frage der Einschränkungen für Gastronomie, Tourismus, Veranstaltungsbranche und so weiter, das natürlich direkt mit der primären Pandemiebekämpfung zusammenhängt. Also mit den Hygieneregeln, mit den Abstandsregeln, mit Sperrstunden und so weiter. Und deswegen greift das ineinander und die Parlamente müssen auch auf der Frage der, auf der Ebene der primären Pandemiebekämpfung etwas zu sagen haben. Ich kann das nur sagen für den Bereich der Innenpolitik, wenn eine terroristische Lage in Deutschland entsteht, dann ist eine Sondersitzung des Innenausschusses in der Woche darauf eigentlich der Normalfall. Wir haben jetzt eine sehr starke Entwicklung der Infektionszahlen gehabt in den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen. Zwei Wochen, die keine Sitzungswochen des Deutschen Bundestages waren. Warum hat denn eigentlich der Gesundheitsausschuss nicht mal eine Sondersitzung durchgeführt, meinetwegen auch digital, wo man die Exekutive befragt hat dazu, was jetzt zu tun ist? Also die Legislativfunktion beschränkt sich ja nicht auf Legislative im engeren Sinne, sondern es gehört das Haushaltsrecht dazu, es gehört das Fragerecht dazu, es gehören bestimmte Kontrollrechte dazu. Und da müssen wir einfach als Opposition, auch das ist Teil der Staatspraxis der Bundesrepublik, die Rechte des Parlaments stärker akzentuieren, weil die regierungstragenden Fraktionen das typischerweise nicht tun. Es geht jetzt so ein bisschen los, aber wir müssen als Opposition mehr auf die Pauke hauen, damit die Gesamtinstitution Deutscher Bundestag und auch Landtage gegenüber der Exekutive nicht ins Hintertreffen geraten, im Sinne von Legitimation für die Pandemiebekämpfung als Ganze.
Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, denn ich glaube, das ist ja letztlich das, was sich wahrscheinlich viele Menschen fragen, wenn sie diese Debatte verfolgen. Glauben Sie, dass materiell im Ergebnis sozusagen in Infektionszahlen und in Eingriffen in Freiheitsrechte wir besser dastünden, wenn die Parlamente früher eingebunden gewesen wären oder stärker eingebunden gewesen wären? Oder würden Sie sagen, nein, inhaltlich ist das alles schon gut gelaufen und es ist eigentlich mehr eine Frage des Prinzips?
Das fällt mir schwer zu beantworten. Ich glaube, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich glaube, dass wir in bestimmten Bereichen Fehler nicht gemacht hätten. Ich will nicht immer auf dem Beherbergungsverbot herumreiten, aber dass die Ministerpräsidenten während der Anreise zu einer gemeinsamen Konferenz darüber herziehen, was sie dort beschließen werden und dann auf der Rückreise schon wieder die ersten Interviews geben, wo sie sich von einem gemeinsamen Beschluss distanzieren, das ist ein Modus, den man möglicherweise aushebeln hätte können oder abschwächen hätte können, wenn die Debatten im Parlament etwas ausführlicher geführt worden wären oder wenn man das in Zukunft machen würde. Also das Parlament hat nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber das Parlament bringt natürlich in ganz erheblichem Maß unterschiedliche Sichtweisen und eine Rückkopplung an die Bevölkerung in den Prozess ein, der Rechtsetzung, was die Exekutive nicht leisten kann, aufgrund eines funktionalen Unterschieds zwischen Exekutive und Legislative.
Okay, wunderbar. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Kuhle.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, das war Konstantin Kuhle und damit kommen wir dann auch zum nächsten Thema. Ich habe es ja im Interview gerade schon mal kurz angerissen. Wie gesagt, von mir hier überschrieben als der große Kuhhandel eine Reihe von Gesetzen, die es geben soll, manche davon eher auf Wunsch der SPD und andere eher auf Wunsch der Union. Und das erste davon, wie gesagt, nennen wir es mal Polizeistudie. Das ist ja eine Debatte, die wir jetzt seit Wochen und Monaten hatten, nachdem doch eigentlich etliche Chatgruppen aufgeflogen sind in Hessen, in NRW, in Berlin und in Sachsen, wo sich also Polizisten doch teilweise ganz explizit rechtsextrem und menschenverachtend geäußert haben. In dem Dienstzimmer von einem Polizisten waren irgendwie NS-Paraphernalia zeitweise an der Wand aufgehängt. Natürlich gibt es auch die ganze NSU 2.0-Geschichte und die Datenabfrage, die da auf Polizeistationen stattgefunden hat und so weiter und so weiter. Und das hat halt die Frage akut werden lassen, ein wie großes Problem ist denn eigentlich Rechtsextremismus bzw. Rassismus in der deutschen Polizei? Und die SPD und natürlich die Grünen, die Linkspartei, drängen halt auf eine Rassismusstudie, die genau das erforschen soll. Der Bundesinnenminister hat immer gesagt, nein, das machen wir nicht, das sind Einzelfälle. Und schon die Frage zu stellen, beinhaltet einfach einen unbotmäßigen Vorwurf an die Polizei. Ja, also natürlich kann man sagen, na, wieso, ist doch nur eine Studie. Wenn dabei rauskommt, dass die alle oder zu 99,9% einwandfreie Demokraten sind, dann ist doch auch super, dann kann die das doch sogar freuen, ja. Aber andererseits ist natürlich auch schon die Fragestellung an sich die Äußerung eines Verdachts, ja. Also ich meine, man kann sich das ja mal für sein eigenes Gewerbe vorstellen, wenn jetzt jemand ankäme und sagen würde, wir machen jetzt mal eine Studie zur politischen Einstellung von FAZ-Redakteuren, ob ihr alle verfassungstreu seid. Ja, ist nur eine Studie. Wenn rauskommt, dass ihr das alle seid, dann ist ja super, ja. Also sozusagen, ne, dann würde man sich ja vielleicht auch schon etwas komisch angefasst fühlen. Jetzt ist natürlich ein privatwirtschaftliches Medium etwas fundamental anderes als die Polizei, die die Staatsgewalt ausübt. Aber gleichwohl, das ist so der eine Aspekt, der da eine Rolle spielt. Und der andere ist natürlich auch, dass man sich immer fragen muss, wie wird die Methodik einer solchen Studie aussehen und wie sozusagen, wie weit, also was wird die alles schon als rassistisch oder gerne dann ja auch mal verwendet, gruppenbezogen, menschenfeindlich verbuchen und was nicht. Also je nach Untersuchung sind auch gerne mal irgendwie ein Drittel der Deutschen Rassisten, ja. Wenn man so eine Methodik anlegt, dann kann man sich halt vorstellen, was dann eventuell bei der Polizei rauskäme. Also lange Rede, kurzer Sinn, das wollte Seehofer nicht. Jetzt soll es so eine Kompromisslösung geben, die in zwei Studien besteht. Bei der einen soll es einfach um rassistische, fremdenfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung gehen. Das hat erstmal gar nichts mit der Polizei zu tun. Und die andere soll dann schon spezifisch für die Polizei sein, aber keine reine Rassismusstudie. Also nicht nur die Frage, inwiefern seid ihr denn eigentlich alle rechts, liebe Polizisten, sondern sich generell mit dem Polizeialltag und auch mit den Diskriminierungen, die man als Polizeibeamter erlebt, beschäftigen. Also so, ne, so ist es nicht nur so diese Formulierung eines Verdachts, sondern umgekehrt eben auch die Anerkenntnis, dass das auch wirklich kein leichter Job ist und dass man auch echt ja als Polizist eben selber häufig angefeindet wird.
Also es werden letztlich einfach zwei, sagen wir mal, Themenbereiche des Polizeialltags in dieser Studie zusammengefasst.
Genau. Zumal, das kommt mir auch ganz sinnvoll vor, zum einen aus dieser Wahrnehmungsebene heraus, die ich gerade angedeutet habe, zum anderen aber auch, weil sich beides ja natürlich auch ein Stück weit bedingen kann, sage ich mal. Ne? Also wenn man als Polizist viel angefeindet wird und wenn man vielleicht einen Einsatzbereich hat, in dem man arbeitet, in dem man überwiegend mit ausländischen Straftätern zu tun hat, weil das halt in dem Viertel oder so, wo man eingesetzt ist, halt einfach die Situation ist und man dann vielleicht von denen auch noch regelmäßig beleidigt wird oder ähnliches, dass das dann wiederum fremdenfeindliche Einstellungen hervorrufen oder bestärken könnte auf Seiten der Polizei, ist ja psychologisch überaus naheliegend. Insofern finde ich es also sozusagen auch in der Hinsicht irgendwie einfach sinnvoll, das beides miteinander zu verbinden. Das soll also kommen und dann im Gegenzug, das ist quasi der andere Teil des Kuhhandels, bekommt, soll die Quellen-TKÜ zukünftig allen Nachrichtendiensten des Bundes erlaubt werden, also sprich dem Bundesverfassungsschutz. Dazu hatte die SPD allerdings sowieso schon im Juni zugestimmt, das ist also eigentlich nichts Neues, aber auch dem militärischen Abschirmdienst und dem Bundesnachrichtendienst. Was ist die Quellen-TKÜ überhaupt? Da geht es, das ist quasi so wie eine Telefonabhören für Messenger-Dienste, ja, also dass man eben die Kommunikation, die zum Beispiel über WhatsApp oder Ähnliches läuft, mitlesen kann. Problem, um das zu können, da diese Dienste ja in der Regel inzwischen eigentlich alle Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, muss man halt einen Trojaner auf das Handy desjenigen aufspielen, dessen Kommunikation man halt gerne lesen will. Einmal ist das natürlich technisch nicht trivial, das muss man erstmal hinkriegen. Zum Zweiten, wenn man das dann hingekriegt hat und vollen Zugriff letzten Endes auf das Gerät hat, dann kann man natürlich zumindest in technischer Hinsicht auch nicht nur dessen Messenger-Nachrichten lesen, sondern auch alles andere noch anschauen, was auf seinem Handy liegt. Das wäre dann aber nicht die Quellen-TKÜ, sondern die sogenannte Online-Durchsuchung, die den Nachrichtendiensten nicht erlaubt sein soll. Das heißt, man muss quasi darauf vertrauen, dass sie weniger machen werden, als sie technisch machen könnten. Aber gut, das ist jedenfalls mal so. Und der dritte Punkt natürlich, ein häufig vorgebrachter Kritikpunkt, um einen solchen Trojaner aufspielen zu können, muss man ja irgendeine bisher unbekannte, jedenfalls dem Gerätehersteller, also Apple oder Google, unbekannte Sicherheitslücke kennen. Wo nimmt man die überhaupt her? Das ist ja nun wirklich nicht so, als gäbe es davon so viele und als wären die so einfach jederzeit aus dem Hut zauberbar. Das heißt, die Kenntnis darüber muss man wahrscheinlich ankaufen bei irgendwelchen dubiosen Gestalten. Und um diese Sicherheitslücke als Geheimdienst oder auch als Polizei, die dieses Instrument ja sowieso schon hat, nutzen zu können und auch möglichst lange behalten zu können, tut man natürlich gut daran, sie nicht dem Hersteller mitzuteilen, denn wenn doch, dann wird sie ja wahrscheinlich im nächsten OS-Update rausgepatcht werden. Das wiederum bedeutet aber natürlich, dass diese Sicherheitslücke nicht nur auf den Handys einiger Beschuldigter existiert, sondern auch auf den Handys von ganz vielen anderen normalen Leuten, die gar nicht überwacht werden sollen, jedenfalls nicht durch den Geheimdienst, aber die für die halt sozusagen das Risiko dadurch wächst, dass sie gehackt werden könnten. Ja, also das sind so die immer gerne vorgebrachten Kritikpunkte an diesen Dingen. Aber gut, das ist jetzt auch kein wirklicher qualitativer Unterschied, weil wie gesagt, die Polizei darf es ja eh schon und das Bundesamt für Verfassungsschutz war eigentlich auch schon geklärt, dass die es dürfen sollen und jetzt wird es halt noch auf den militärischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst erweitert. Ja, das sind die zwei wesentlichen Elemente und dann gibt es noch zwei Punkte, die ich jetzt noch nicht komplett habe verifizieren können, aber der Spiegel meldet das so. Außerdem soll Teil dieses Deals auch noch sein, dass der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen wird. Haben wir hier im Podcast mal gestreift. Artikel 3 verbietet Diskriminierungen unter anderem aufgrund der Rasse. Der Begriff soll natürlich nicht gestrichen werden, weil das in Zukunft wieder okay sein soll, sondern im Gegenteil, weil die Verwendung des Begriffs die Existenz menschlicher Rassen impliziere und die gäbe es ja gar nicht. Und deshalb soll das durch irgendeine andere Formulierung, auf die man sich noch wird einigen müssen, vielleicht rassistische Diskriminierung oder Ähnliches ersetzt werden. Reden wir nochmal im Detail drüber, wenn das spruchreifer ist. Dito, Einführung von Kinderrechten im Grundgesetz, hatten wir auch schon im Podcast. Beides eher so Kategorie Symbolpolitik, sage ich mal. Auch da, wenn es dann einen konkreten Entwurf gibt, reden wir nochmal drüber. Aber das ist wohl zumindest laut Spiegel auch Teil dieses politischen Deals.
Habe ich das Letztere, meine ich, bin ich mir aber nicht sicher, ob ich da richtig liege, meine ich in Erinnerung zu haben, auch als Teil des Koalitionsvertrages, oder? Die Kinderrechte? Oder war das...
Das stimmt.
Liege ich da falsch gerade?
Nee, ich meine auch, dass das so sei, aber das Problem war immer, dass man sich nicht darauf hat einigen können, in welcher Form, ob das nur als Staatszielbestimmung geschehen sollte oder als eigenständiges Grundrecht. Und ob es einen rein deklaratorischen Charakter haben soll oder ob es Kindern wirklich materielle neue Rechtspositionen verschaffen soll, die sie bisher eben irgendwie noch nicht haben. Wie das Ganze dann jeweils zu formulieren sei. Und weil man sich darauf nicht hat einigen können und das im Koalitionsvertrag halt nicht so konkret drin stand, hing das bis heute. Und wie gesagt, was dann jetzt ganz genau die gefundene Formulierung ist, wird man sehen.
Und in einer weiteren Folge diskutieren.
Genau.
Dann womöglich.
So, aber jetzt... habe ich jetzt genug gelabert.
Jetzt kommt eine dunkle Erinnerung hoch bei mir ans Jahr 2018. Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, Südkorea. Ich war da im Stadion, wo das eröffnet wurde. Ich meine, am 9. Februar, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, 2018, es war richtig kalt. Und im Stadion hieß es dann, bei mir persönlich nicht, da hat es, meine ich, funktioniert, aber im Stadion teilweise Kollegen konnten nicht online gehen. Also die WLAN-Verbindung hat im Stadion nicht funktioniert. Das hat man zu dem Zeitpunkt damals eigentlich, ja, kommt halt mal vor, ne, dass das Netz überlastet ist. Irgendwie war jetzt keine, also in dem Moment kam es jetzt einem nicht als sonderlich bemerkenswertes Ereignis vor, aber am nächsten Tag stellte sich dann raus, dann bei Olympischen Spielen immer so tägliche Pressekonferenzen des Organisationskomitees und auch des Internationalen Olympischen Komitees, stellte sich dann raus, dass es einen Hackerangriff gab auf diese Eröffnungsfeier und dass Rechner des Organisationskomitees tatsächlich sich runtergefahren haben, unmittelbar vor oder auch während der Eröffnungsfeier, dass die Website offline war, die Website der Spiele. Und das war ein Problem, weil sich Zuschauer dann ihre Eintrittskarte nicht ausdrucken konnten. Kurzum, es gab einen Hackerangriff auf diese Veranstaltung sozusagen und auf das IT-Netz, was mit dieser Veranstaltung und mit den Olympischen Spielen eben in Verbindung stand. Und man hat sich damals schon relativ schnell natürlich sofort gefragt, ja, wer war's? Der Kreis der Verdächtigen wurde relativ schnell recht eng gezogen. Zuerst hat man gedacht, es könnte Nordkorea sein. Allerdings waren ja jetzt diese Spiele, standen ja schon auch ein bisschen im Zeichen der Deeskalationspolitik zwischen Südkorea und Nordkorea. Es gab zum Beispiel beim Eishockey eine gemischte Mannschaft von Südkoreanerinnen und Nordkoreanerinnen. Sodass das jetzt irgendwie etwas seltsam erschienen wäre, wenn einerseits Nordkorea da sogar so quasi staatlich engagierte Cheerleader schickt und die eben diese Eishockeymannschaft zum Beispiel anfeuern und gleichzeitig aber die Eröffnungsfeier hackt. Das schien damals schon nicht so richtig zu passen. Andererseits gab es ein paar Hinweise, die man relativ schnell hatte, die doch in diese Richtung deuteten. Der andere Verdächtige, in Anführungszeichen, große Verdächtige, war damals schon Russland. Und jetzt eben, ich habe es vorhin angesprochen, am Montag stellt sich heraus, dass zumindest für das FBI und für die amerikanische Bundesstaatsanwaltschaft feststeht, ja, das war der russische Militärgeheimdienst, der hinter diesem Hackerangriff steckt und nicht nur hinter diesem auf die Olympischen Spiele, sondern in dieser Anklageschrift, die ich da erwähnt habe, die 50 Seiten umfasst, sind auch etliche Punkte genannt oder etliche Taten genannt, die gar nichts mit Sport zu tun haben, unter anderem das Lahmlegen der ukrainischen Energieversorgung, ich meine im Jahr 2015 oder 2016, das Ausspähen der Plattform La République en Marche des damaligen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron vor der Wahl zum französischen Präsidenten 2017, ein Hackerangriff auf medizinische Einrichtungen in Pennsylvania, was nicht ganz unerheblich ist, würde ich mal vermuten, für die örtliche Zuständigkeit der amerikanischen Ermittler. Bei dem und zudem auf eine Tochterfirma von FedEx, also von einem Paketdienstleister, entstandener Schaden behauptet diese Anklage eben knapp 1 Milliarde Dollar. Außerdem noch ein Hackerangriff auf ähnlich der Art wie in der Ukraine auf georgische Institutionen und eben Olympia 2018. Das alles wird ausgeführt auf 50 Seiten. Dieses Verfahren nach meinem bescheidenen Erfahrungswert, was Verfahren gegen Hacker und Agenten angeht, wird natürlich wahrscheinlich nie stattfinden, weil diese 6 Personen, die da namentlich nicht genannt sind, vermutlich eher nicht, auf die werden die Amerikaner vermutlich eher nicht zugreifen können. Dazu müssen sie ja nach Amerika reisen oder irgendwo hin, wo amerikanische Ermittler sie irgendwie verhaften könnten. Also die das.
Aber
das,
was
das,
ich mich Vorwürfe, ja. frage, das ist ja jetzt ein bunter Strauß an Vorwürfen. Alles, was wir Herrn Putin schon mal gerne zur Last legen wollten, ist ja natürlich politisch auch nicht unplausibel, dass das so sein könnte. Aber jetzt weiß man ja, dass bei diesen Hackeranklagen die Attributierung immer das Riesenproblem ist, also der Nachweis, wo ein solcher Angriff herrührte. Ergibt sich das aus dieser Anklageschrift, woher genau man eigentlich wissen will, dass tatsächlich in allen diesen genannten Fällen die Russen dahinter steckten?
Naja, also es ist ja eine Anklage gegen sechs individuelle Personen, die einer bestimmten Einheit dieses Militärgeheimdienstes GRU zugeschrieben werden. Es ist in der Anklage auch, um jetzt mal konkret von diesem Angriff da 2018 Olympia zu sprechen. Es wird auch detailliert aufgeführt, was da gemacht wurde. Also da wurde schon im Vorfeld, einige Monate vor den Spielen, wurden sogenannte Spear-Phishing-Mails verschickt, mit denen man versucht hat, auch da bin ich kein Experte, aber ich versuche es jetzt mal in einfachen Worten, so wie ich es verstehe, darzulegen. Es wurden Mails verschickt, die so aussahen, als kämen sie zum einen von einem koreanischen Ministerium, zum anderen vom IOC selber, also waren signiert mit IOC-Vizepräsidenten, Präsidentin. Und da wollte man abgreifen, eben möglichst große Datensätze, auf denen zum einen E-Mail-Adressen und andere Zugänge eben in das IT-System Olympische Spiele sozusagen zu ziehen war, und zum anderen hat man eben Schadsoftware da platziert.
Und, aber das ist das Vorgehen, aber woher weiß man, dass das diese sechs Russen waren und nicht irgendjemand anderes?
Das, ja, also woher man weiß, dass das diese Militäreinheit 74455 war zum Beispiel, und die aus dem, das heißt dann Main Center for Special Technologies, und diese unterschiedlichen Teams sind dann diverse noch aufgeführt, woher man das genau weiß, ich würde mal vermuten von entsprechenden Gegenmaßnahmen und Gegenhacks. Also es gibt ja da, was das GRU angeht, auch so einen gewissen Vorlauf. Das hat jetzt nichts mit dieser Anklage zu tun, aber im Bezug auf den Abschuss von diesem niederländischen oder malaysischen, besser gesagt, in den Niederlanden gestarteten Passagierflugzeug MH17 ist ja dieses Portal Bellingcat relativ bekannt geworden. Und die hatten zum Beispiel schon vor einiger Zeit, ich glaube ein, zwei Jahren, schon mal herausgefunden, dass sehr viele von diesen beim GRU angestellten IT-Spezialisten, um das jetzt mal so zu sagen, dass die ihre Autos, ihre Privatwagen über ihren Arbeitgeber gemeldet haben. Und diese Listen sind öffentlich geworden und einsehbar geworden. Und so konnte man zumindest diese Personen, hatte man Anhaltspunkte, Personen zuzuordnen. Woher man jetzt genau weiß, dass der IT-Angriff, also das, was da passiert ist, von irgendwo ausging, wo sie saßen in einem Büro, das kann ich dir auch nicht sagen. Okay.
Ja, genau. Also ich habe nur deshalb so nachgefragt, weil ich halt weiß, dass eben diese Attributierung bei so Hackeranklagen eigentlich immer das Kernproblem ist und das unheimlich schwierig ist, da wirklich einen sicheren Nachweis zu führen. Also nicht, dass es jetzt unbedingt unplausibel wäre, dass der russische Geheimdienst solche Dinge machen würde. Macht er bestimmt in einem gewissen Umfang, aber ne, dass er halt tatsächlich genau für diese und für all diese Sachen zuständig war. Naja gut, das wird man sehen, aber du sagst ja schon, es ist ohnehin schwierig. Also wie muss man sich dann so ein Verfahren vorstellen? Also wird das dann einfach in Abwesenheit gleichwohl durchgeführt und kommt dann auch gegebenenfalls zu einem Urteil, welches aber eben nicht vollstreckt werden kann, mangels physischen Zugriffs? Oder
wie? Ich glaube nicht, dass das Verfahren in Abwesenheit durchgeführt wird. Kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube schon. Also es gibt ja gewisse Beispiele für diese Strafverfahren, die jetzt nichts gegen ausländische Agenten sozusagen oder Hacker damit nichts zu tun haben. Aber es gibt ja diese ganzen Ermittlungen zum Beispiel gegen FIFA und andere Fußballfunktionäre. Und da gab es etliche Anklageschriften. Und die Verfahren wurden tatsächlich nur gegen die Personen geführt, derer man auch tatsächlich habhaft werden konnte. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Verfahren, hatte ich ja eingangs gesagt, ich glaube nicht, dass sozusagen die Vorwürfe, die in der Anklageschrift erhoben werden, dann tatsächlich auch von einem Gericht vor einer amerikanischen Jury in der in der bekannten Art und Weise dann tatsächlich überprüft werden kann.
Mhm. Okay.
So, ja, also wir können bei allem, was da jetzt vorgeworfen wird, kann man nur sozusagen zugrunde legen den Glauben daran, dass da sauber ermittelt wurde oder eben nicht. Also man kann nur sagen, die russische Seite dementiert natürlich und sagt, das ist ja grotesk. Der Sprecher von Wladimir Putin hat gestern gesagt, also niemals würden russische Militärgeheimdienste sowas machen und schon gar nicht mit Ziel der Olympischen Spiele. Also die streiten das schlichtweg ab. Und ja, jetzt kann man sagen, gut, die Anklageschrift erscheint mir plausibel oder eben nicht. Ne? Also es gibt halt, was interessant ist sozusagen und deswegen für mich interessant ist als Sportredakteur, ist natürlich die Frage der Motivation. Warum wurde das gemacht? Nun ja, es gab ja die vorherigen Winterspiele in Sochi 2014, auf die sich Russland mit dem bekannten staatlich unterstützten Dopingprogramm vorbereitet hatte und das dort auch zur Ausführung gekommen ist. Und das kam ja dann ein gutes Jahr später oder auch anderthalb Jahre später ans Tageslicht. Dann hat sich das IOC lange schwer getan, da eine entsprechende oder ja auch irgendeine Form von Sanktionierung zu finden. Letztlich war es dann so, dass russische Sportler zwar in Pyeongchang an den Start gehen durften, aber eben nicht als russische Sportler, sondern als olympische Athleten aus Russland. Das war damals das große Thema. Also sprich, sie durften nicht irgendwie russische Insignien tragen und die Nationalhymne wurde nicht gespielt. Und das FBI bzw. Die amerikanische Staatsanwaltschaft sagt jetzt, das war quasi eine Racheaktion. Was interessant ist und sicherlich kein Zufall ist, dass der britische Außenminister auf Grundlage von Erkenntnissen seiner Cybersicherheitsbehörden am Montag gesagt hat, und genau das Gleiche war auch für die Olympischen Spiele in Tokio geplant, die ja diesen Sommer hätten stattfinden sollen, um ein Jahr verschoben sind wegen Covid. Auch da gab es schon Vorbereitungen, auch da gab es schon Spearfishing-Versuche. Die Japaner sagen, also uns ist nichts Großes aufgefallen. Ja, kann sein, dass es da was gab, aber wir hatten jetzt keinen wesentlichen Schaden. Und auch da liegt nahe zu vermuten, dass es da um Rache geht. Denn es gibt ja noch eine weitere Sanktion, weil das mit der Kooperation zwischen der russischen Anti-Doping-Agentur und der Welt-Anti-Doping-Agentur auch im Nachgang der Spiele von Pyeongchang eher schlecht als recht geklappt hat, wurde Ende letzten Jahres wurden russische Sportler für 4 Jahre von Sportgroßveranstaltungen ausgeschlossen. Dagegen haben sie Einspruch eingelegt. Der Internationale Sportgerichtshof verhandelt das im November. Und es wäre aber durchaus möglich gewesen, ist jetzt alles so ein bisschen in der Hypothese, dass eben in Tokio auch keine russischen Sportler am Start gewesen wären. Und auch dann wäre natürlich, legt man zugrunde, dass man an diese Motivationslage glaubt. Wäre es durchaus möglich gewesen, dass da etwas Ähnliches wie in Pyeongchang dann eben passiert wäre. Also das ist so ein bisschen, sagen wir mal, das sportpolitische, der sportpolitische Hintergrund da. Und wenn man nun sagt, okay, erscheint plausibel, dann muss man natürlich sagen, dann ist also die, sagen wir mal, ja, der gegen den Geist der Olympischen Spiele gerichtete Radius der Aktionen, die da in und aus Russland gestartet wurden, also noch um ein erhebliches größer, als man bisher wusste.
Ja, wie ich eben schon sagte, es wäre den Russen zuzutrauen. Andererseits muss man natürlich auch sehen, gerade bei solchen Verfahren, wo eigentlich allen Beteiligten klar ist, dass sie irgendwie letztlich nie zur Durchführung gelangen werden, dass das auch einen politischen Charakter hat und dass man auf Seiten des amerikanischen Präsidenten, einschließlich seines Justizministers, der ja zugleich oberster Staatsanwalt ist, jetzt zwei Leute hat, die auch nicht der Wahrheit und nichts als der Wahrheit sich verpflichten. Fühlen und
ja, das ist ein interessanter Aspekt. Man kann natürlich jetzt vor dem Hintergrund, dass in 14 Tagen gewählt wird in Amerika, sagen, ja, wieso kommt es jetzt raus? Ja, ich meine, in diesem ganzen Trump-Russland Wahlbeeinflussung 2016 Komplex ist ja auch vieles ungeklärt. Ich glaube aber, dass man jetzt in diesem Fall diese Anklage das gar nicht so sehr auf diese Schiene heben müsste, sondern dass da eine interessante Diskussion dahinter steckt, auf die das Einfluss haben wird, nämlich das von mir eingangs angesprochene Gesetzgebungsverfahren, was in Amerika schon seit einiger Zeit läuft, nachdem das Doping bei, bei internationalen Sportgroßveranstaltungen, bei denen amerikanische Sportler an den Start gehen oder die mit amerikanischem Geld finanziert werden, über Sponsoren beispielsweise, unter Strafe gestellt werden soll.
Also eigentlich bei allen, oder? Weil ich meine, zumindest amerikanische Sponsoren sind doch wahrscheinlich bei allen internationalen Sportgroßveranstaltungen in irgendeiner Form mit beteiligt, oder?
Häufig. Also ja. Bei allen würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Es ist ja immer auch eine Frage, was ist eine internationale Sportgroßveranstaltung? Also bei dieser angesprochenen Sperre durch die WADA der Russen, die sagt nämlich auch, internationale Sportgroßveranstaltungen sind natürlich Olympische Spiele, sind Fußball-Weltmeisterschaften, sind aber zum Beispiel nicht Fußball-Europameisterschaften.
Ach, das zählt schon nicht.
Nee, genau, weil eine Fußball-Europameisterschaft ist natürlich lebenspraktisch ein bisschen widersinnig. Eine Fußball-Europameisterschaft ist ein Riesenevent, wohingegen jetzt eine Weltmeisterschaft in einer Sportart, die nicht so oder deutlich weniger populär ist als Fußball, sehr viel weniger, ein sehr viel kleineres Ereignis ist einfach als ein Fußball-EM, ist ja klar. So, und da ist es natürlich immer auch eine Definitionsfrage, was soll das umfassen? Aber ganz grundsätzlich ist es halt so, dass dieses Gesetz, was da in der Pipeline ist in Amerika, und ich meine, das Repräsentantenhaus hat schon zugestimmt, der Senat muss noch zustimmen, da gilt die Zustimmung aber als sicher und am Ende muss ja dann aber auch der Präsident das noch unterschreiben. Gegen dieses Gesetz intervenieren die internationalen Sportverbände schon seit langem, ja, weil sie sagen, das stellt sozusagen den Status quo oder die Grundlage, auf der wir alle operieren, die man ganz neutral mal als Stichwort Verbandsautonomie umschreiben kann, extrem in Frage. Wenn jetzt auf einmal die Amerikaner sich eine Zuständigkeit gesetzlicher Art geben, auf der ganzen Welt zu schauen, wo wird betrogen und im Sport sind dann Sportler, aber nicht nur Sportler, sondern eben auch Ärzte, Funktionäre etc. Vor allem die halt stehen in der Gefahr dann, dass ihnen in Amerika der Prozess gemacht wird. Ich meine, es ist jetzt grundsätzlich von der Vorgehensweise der amerikanischen Politik ja nicht ganz unüblich, dass sie ihre Interessen auf diesem Weg durchsetzen. Ne? Man kennt das ja bei internationalen Sanktionen. Wenn man jetzt ans Beispiel Iran denkt, dann ist die Art und Weise, wie die amerikanischen Sanktionen, die sich unterscheiden von den europäischen, dann aber doch so, dass eigentlich letztlich die amerikanischen maßgeblich sind, weil die Banken und andere natürlich in Europa sich nicht strafbar machen wollen in Amerika. Und so ein bisschen so ähnlich ist das in diesem Fall dann auch, oder wäre es in diesem Fall. Und höchst interessant ist natürlich, dass dieses Gesetz Rodchenkov Anti-Doping Act heißt. Und der Herr Rodchenkov ist der ehemalige Leiter des Anti-Doping-Labors in Moskau, war eingebunden in das angesprochene Staatsdoping in Sochi. Und zwar an sehr eminenter Stelle und ist dann im Winter 2015 als Kronzeuge in die Vereinigten Staaten geflüchtet und lebt da im Zeugenschutz.
Mit dem gibt es auch diese ganz spannende Netflix-Doku, oder?
Genau.
Wo er da so alles erzählt, wie sie das damals gemacht haben. Und
genau, der Mann aus der Netflix-Doku, Icarus, genau. Sein Name steht jetzt sozusagen für dieses Gesetz, eben Rodchenkov Anti-Doping Act. Sein Anwalt, seine Kanzlei nimmt auch rege teil an dem weiteren Geschehen. Also diese Anklage zum Beispiel vom Montag, das dauerte dann keine Stunde, glaube ich, bis es dazu eine Erklärung gab von Rodchenkovs Anwaltsteam, dass sie das also sehr befürworten. Da sieht man eigentlich, also es ist jetzt gar nicht so sehr diese Trump-Schiene, sondern da sieht man eigentlich, dass so eine Anklage auch politisch durchaus genutzt wird.
Und sieht dieses Gesetz denn vor, dass die USA wirklich quasi ein eigenes und paralleles, einen eigenen und parallelen Testbetrieb aufnehmen, also wirklich in eigenen Laboren international dann quasi die Leute verpflichten, da auch nochmal ins Röhrchen zu pinkeln? Oder ist es nur in Anführungsstrichen, dass sie sich vorbehalten in einzelnen Fällen, wo sie eben den Beweis als erbracht, aber die Sanktionen als unzureichend ansehen, Sportler anderer Nationen in den USA anzuklagen wegen...
Ich gehe davon aus, dass das Letzteres ist, weil alles andere... kaum praktikabel ist. Also das würde nicht funktionieren, ist aber eigentlich eine nette Idee. Ja, aber man muss halt sagen, also ich kann das natürlich nachvollziehen, auf der einen Seite, dass die Sportverbände dagegen sind, und zwar jetzt gar nicht mit maliziösen Unterstellungen, sondern weil eben dieses System, das sie sich über Jahrzehnte quasi selber geschaffen und erarbeitet haben, weil das damit massiv in Frage gestellt wird. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch deswegen, weil man eben an, ich habe das einmal schon kurz gestreift, an diesen FIFA-Fällen, sage ich es jetzt mal, obwohl es gar nicht nur die FIFA betrifft, an diesen Korruptionsfällen im internationalen Fußball sieht, ohne die aktiven Untersuchungen in Amerika wäre vieles davon sicherlich nicht ans Licht gekommen und wäre auch vieles nicht strafrechtlich verfolgt worden.
Ja, siehe auch Dieselskandal, ne? Also die Amerikaner waren da ja schon tatsächlich häufiger mal vorne mit dabei. Und,
Das wäre eben kein, also dieses Gesetz wäre mit Sicherheit kein Papiertiger. Mhm. Davon kann man mal ausgehen, und es ist nun mal so, dass vieles darauf hindeutet. Es gab vor kurzem, ist der Prozess zu Ende gegangen in Paris. Also war jetzt ein französisches Verfahren gegen den langjährigen Präsidenten des Internationalen Leichtathletikverbandes, und der dann auch wegen Korruption, der ist weit über 80, aber auch wegen Korruption verurteilt wurde. Und dieses Verfahren hat eigentlich gezeigt, und dass in diesem Themenkreis noch wahnsinnig viele Fragen offen sind. Und da ging es auch darum, positive Dopingproben gegen Geldzahlungen verschwenden zu lassen, etc. Also in diesem Themenkreis internationale Sportgroßveranstaltungen und mögliche Korruptionsverwicklungen gibt es vermutlich viel zu finden für Ermittler.
Ja, also du bist ja derjenige, der sich mit diesen Dingen Tag ein Tag ausbeschäftigt. Ich habe dann nur so diese Laien-Zeitungsleser-Perspektive drauf, aber die hat bei mir auf jeden Fall auch den Eindruck entstehen lassen, dass die diversen internationalen Sportverbände zwar möglicherweise seit Jahrzehnten an ihren Systemen zur Dopingkontrolle arbeiten und sie verfeinern, aber nicht mit sonderlich durchschlagendem Erfolg. Also es gibt doch ständig und immer wieder fliegen Dinge auf, und man kann sie ja nun nur erahnen und mutmaßen, wie viele weitere nicht auffliegen, aber trotzdem stattfinden. Insofern wäre mein erster Eindruck jetzt mal auch, naja, wenn sich da mit den USA ein recht mächtiger Player hier sozusagen mit einschaltet und dafür sorgt, dass das alles etwas ungemütlicher wird, dann ist das doch wahrscheinlich eine gute Sache, oder wie würdest du das bewerten?
Ja, ich glaube nicht, ich weigere mich so ein bisschen, das in so einem Schwarz-Weiß-Raster gut-schlecht zu bewerten, weil es natürlich den Gegeneinwand gibt, und das ist durchaus plausibel, oder das hat etwas für sich, dass vom IOC angefangen, aber auch von der Welt-Anti-Doping-Agentur oder der Spitze der Welt-Anti-Doping-Agentur angefangen, gesagt wird, ja, aber also liebe Amerikaner, das ist doch, hat eine gewisse Doppelmoral, wenn ihr einerseits sagt, unsere armen amerikanischen Sportler werden in den internationalen Wettkämpfen betrogen, wir brauchen also dringend einen strafrechtlichen Zugriff, damit das abgestellt wird, aber andererseits gelten unsere internationalen Regelwerke gar nicht im amerikanischen Profisport und nicht im amerikanischen College-Sport. Und wenn dort ein amerikanischer Athlet von einem anderen amerikanischen Athleten betrogen wird, dann interessiert ihr euch gar nicht so richtig dafür. Mhm. Also das hat natürlich was für sich. Auf der anderen Seite kommt das natürlich auch dann wiederum schnell so in das Fahrwasser des Whataboutism so ein bisschen.
Ja, das war also eigentlich tatsächlich mein Gedanke.
Ja, klar. Also das hängt natürlich damit zusammen, dass der amerikanische Profisport letztlich einfach ganz anders wirtschaftlich und organisatorisch ganz anders aufgestellt ist. Ja, das sind einfach zwei tatsächlich unterschiedlich funktionierende Sportsysteme. Das eine NBA, eine NFL, die Baseballliga, die Eishockeyliga, da verhandeln Spielergewerkschaften mit Eigentümern darüber, was bei ihnen passiert, wie viel sie verdienen, wie kontrolliert wird. Das ist letztlich ein komplett anderes Modell, als in dem was unter dem großen Dach des IOC alles passiert. Und da ist ja sozusagen der Rest der Welt und der Rest des Sports drunter zusammengefasst. Und das passt letztlich an der Stelle ganz offensichtlich nicht so besonders gut zusammen.
Okay. Gut, müssen wir dazu noch was sagen? Also ob dieses Gesetz jetzt letzten Endes kommt und dann darauf basierend tatsächlich Strafverfahren betrieben werden oder nicht, ist noch nicht endgültig in trockenen Tüchern, wenn ich dich richtig
verstehe. Nein, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da gibt es unterschiedliche Stränge. Die Amerikaner sind einer der größten, das ist dann wieder deren Argument, ne, sind einer der größten Geldgeber auch für die Welt-Anti-Doping-Agentur und sagen halt, wir geben euch hier meine 2,7 Millionen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, Dollar oder Euro im Jahr und kriegen dafür aber relativ wenig. Von Reform wird gesprochen, aber wird nicht durchgeführt. Es ist alles furchtbar ineffektiv, was hier passiert. Also könnten wir uns doch mal überlegen, dass wir euch diese 2,7 Millionen einfach mal nicht mehr überweisen.
Mhm. Naja, gut.
Und das ist so eine politische Komponente, auf die dann der Sport antwortet, ja gut, dann seid ihr halt nicht mehr, haltet ihr die Regeln nicht mehr ein, dann macht ihr eben nicht mehr mit bei Olympia. Also da wird viel gezogen, ob das Gesetz kommt, wird man sehen. Juristisch der nächste spannende Punkt wird sicherlich diese CAS-Verhandlung in Lausanne zum Ausschluss der russischen Mannschaften von Sportgroßveranstaltungen. Und ich glaube, auf das Verfahren gegen diese 6 mutmaßlichen GRU-Hacker, da müssen wir halt noch lange warten.
Alles klar. Wenn das tatsächlich dann eines Tages auch noch mal stattfinden sollte, werden wir es hier natürlich berichten. Kommen dann aber nun zu einem etwas überschaubareren Problem, dass wir hier vor allen Dingen mit Blick auf unsere Jurastudenten und Referendare mal aufgenommen haben, nämlich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom heutigen Tag, bei der ich mir vorstellen könnte, dass sie eine gewisse Examenseignung aufweist. Worum ging es? Jemand hat auf einer Messe eine Einbauküche gekauft, dann aber diesen Vertrag einige Tage später, glaube ich, weiß jetzt nicht genau, jedenfalls weniger als 2 Wochen später widerrufen und gesagt, ja, will ich halt doch nicht. So, und bitteschön Rückabwicklung, also ich kriege mein Geld, insoweit ich es schon überwiesen habe, zurück, beziehungsweise wenn ich es noch nicht überwiesen habe, muss ich es halt eben auch nicht und ihr müsst mir keine Küche liefern. Und nun war also die Frage, geht das oder geht das nicht? Hat derjenige ein Widerrufsrecht, ja oder nein? Grundsätzlich gilt ja, dass man ein Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen hat. Warum ist das so? Naja, in einem Geschäftsraum, also wenn ich jetzt in einen Laden gehe, dann erstens, also sind verschiedene Dinge anders. Erstens kann ich mir die Sachen dort in der Regel anschauen, begutachten, ausprobieren ein Stück weit. Das heißt, ich habe einen besseren Eindruck von den Waren, die ich da kaufen werde, als wenn ich es jetzt vielleicht nur online oder übers Telefon oder so mache. Zweitens, ich bin da zwar vielleicht in einer gewissen Drucksituation ausgeliefert, insofern, als dass da Verkäufer rumstehen und mich belabern wollen, aber ich weiß halt vorher auch, dass das so sein wird. Also es ist jetzt nicht verblüffend oder überrumpelnd, dass ich in einem Laden von Verkäufern angesprochen werde, die mir ihre Waren feilbieten. Anders hingegen, wenn jetzt irgendwie der Vertreter vor meiner Haustür steht und mich unerwarteterweise irgendwie samstags im Morgenrock da abfängt und mir irgendeinen Staubsauger andrehen will. So. Und jetzt also erstmal die Frage, ja, was ist denn überhaupt, wie ist das bei einer Messe eigentlich zu beurteilen? Weil es ist jetzt nicht eine klassische Geschäftsniederlassung, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht samstags vor meiner Haustür. Und der EuGH sagt, naja, also wenn ein solches Geschäft an dem Messestand des jeweiligen Unternehmens, um das es hier halt geht, also dieses Küchenherstellers, geschlossen worden ist, dann wird man wohl wahrscheinlich schon davon ausgehen müssen, dass das in einem Geschäftsraum war, weil dass ich an einem Messestand eben von Messevertretern angelabert werde und mir einerseits dort Sachen anschauen kann und andererseits aber eben auch ein bisschen bedrängt wird, irgendwie Dinge zu kaufen, das ist doch eigentlich total normal. Wenn es anderswo auf der Messe geschieht, dann eher nicht, also dann sei es eher nicht als in einem Geschäftsraum zu werden, zumindest sei es dann möglich, das nicht so zu sehen und somit käme prinzipiell erstmal das Widerrufsrecht zum Tragen, aber dann ja jetzt noch das zweite Problem. Es gibt einen Ausschluss des Widerrufsrechts bei Waren, die speziell auf Kundenwunsch angefertigt werden. Denn klar, wenn ich einen Staubsauger bestelle und den dann widerrufe, das ist nicht so weiter schlimm. Der Staubsauger, der stand da vorher im Lager rum und dann steht er halt nachher immer noch im Lager rum. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Einbauküche, die ja nach meinen Spezifikationen gefertigt wird und genau, ich sage, so breit soll die Kochinsel sein und so hoch soll dies und jenes sein, dann wird da ja wirklich, werden da ja Dinge zurechtgeschnitten und zusammengeleimt, bei denen der Verkäufer dann auch einen echten Schaden hätte, wenn er die nicht an mich verkaufen kann, weil jemand anderes vielleicht das gar nicht so, sondern eben irgendwie anders haben will. Und hier hat jetzt der Käufer gesagt, ja, verstehe ich prinzipiell schon, aber der Verkäufer hatte ja noch gar nicht angefangen mit der Herstellung der Einbauküche. Und deshalb kann dieser Ausschluss auch nicht greifen in diesem Fall, ja, weil das Problem, was er vermeiden soll, was der Ausschluss des Widerrufsrechts vermeiden soll, das stellt sich hier ja nicht, wenn der da noch gar nichts gebaut hat. Da sagt der EuGH aber, nein, das ist egal, darauf kommt es nicht an, ob die Arbeiten des auf Kundenwunsch herzustellenden Produktes tatsächlich schon angefangen haben oder nicht. Es ist in jedem Fall ausgeschlossen, unter anderem mit dem Argument, das solle Rechtsunsicherheit vermeiden, denn der Kunde könne ja gar nicht wissen, wann genau der Hersteller mit den Arbeiten beginnt. Und somit könne er auch gar nicht wissen, ob ihm dann vielleicht noch ein Widerrufsrecht zusteht oder nicht. Und Klammer auf, gut, vielleicht würde man lieber diese Unsicherheit in Kauf nehmen, als einfach von vornherein keins zu haben, Klammer zu. Genau, aber das ist jedenfalls die Entscheidung. Und ja, ich könnte mir denken, dass sowas mal im Examen drankommen könnte. Das war also das examensrelevante Urteil und dann kommen wir zu guter Letzt zum gerechten Urteil, das diesmal eher nicht so irgendwie launig ist, wie vielleicht noch in der letzten Folge, aber dafür ist es diesmal tatsächlich ein Urteil und tatsächlich gerecht. Und zwar geht es um das Stichwort Tatprovokation, also der Einsatz von verdeckten Ermittlern und Verbindungspersonen oder Vertrauenspersonen durch die Polizei, um jemanden, zunächst mal einfach vielleicht nur Bericht zu erstatten, was jemand so macht. Das ist natürlich noch unproblematisch, ja. Also wenn ich jetzt irgendein Mitglied eines Drogenkartells habe, das mir einfach nur mitteilt, heute habe ich beobachtet, wie der Kartellchef sowieso einen Deal über 100 Kilogramm Kokain abgeschlossen hat. Kann die Polizei jedenfalls relativ unproblematisch machen. Schwieriger ist es halt, wenn man solche Leute einsetzt, um Straftaten anzubahnen. Ich habe diesen Typ in dem Drogenkartell und der belabert jemand anderes und sagt dem, hör mal, du, wir könnten hier, ich habe hier eine super Geschäftsgelegenheit für einen Drogendeal, willst du nicht mal, ja?
Agent Provokateur.
Genau, Agent Provokateur. Und Deutschland war 2014 schon mal, es ist im Gesetz kaum geregelt, der Einsatz dessen. Es gibt vor allen Dingen eben einiges an Rechtsprechung, was sich dazu so herausgebildet hat. Und die Idee ist halt, solange dieser Agent Provokateur sich auf eine überwiegend begleitende und passive Rolle beschränkt und ja, vielleicht auch kleinere Anreize setzt, die aber sozusagen ohne Druck auskommen und eher subtil sind und die dann auch gleich aufgegriffen werden. Und vor allen Dingen, wenn er auch gegen jemand zum Einsatz kommt, gegen den vorher schon ein Verdacht bestand, ja, also wenn der Staat nicht einfach versucht, irgendwen zu einer Tat zu verleiten, sondern jemanden zu einer Tat zu verleiten, von dem man vorher schon den begründeten Verdacht hatte, dass er auch geneigt sein wird, eine solche Tat tatsächlich zu verüben, dann ist das okay, ja. Was hingegen nicht in Ordnung ist, ist, wenn der Agent Provokateur einfach gegen irgendwen eingesetzt wird. Also sagen wir mal, man würde sich jetzt als Polizei überlegen, wir haben hier diesen Typ und jetzt haben wir hier diesen Christoph Becker, ja, gegen den haben wir zwar überhaupt keinen Verdacht und nichts in der Hand, Aber wir sorgen jetzt mal dafür, dass der morgen auf dem Weg zur Arbeit mal von jemand angelabert wird und dann auf dem Heimweg auch wieder. Und das machen wir jetzt die nächsten 5 Monate so. Und derjenige sagt dem Christoph immer wieder, du hör mal Christoph, ich habe hier echt einen super Deal für dich. Ja, also das, ne, das geht nicht und eben natürlich auch nicht, wenn dann massiv Druck ausgeübt wird. Also nicht nur etwas mal kurz vorgeschlagen oder so, sondern derjenige geradezu bedrängt, vielleicht sogar bedroht etc. Das alles ist natürlich sozusagen in dem Fall, also quasi, wenn die Polizei nicht mehr versucht, Straftaten aufzudecken, sondern eigentlich zu verursachen. Und man also sagen muss, dass die Straftat, die dann möglicherweise am Ende tatsächlich mal dabei rumkommt, in der Form einfach definitiv nicht und auch nicht in einer ähnlichen Form jemals stattgefunden hätte, wenn es nicht gerade an dem total übergriffigen Drängen und Bedrängen durch den Agent Provokateur gelegen hätte. Ja. Das geht nicht und das ist, wenn das eben doch passiert, rechtsstaatswidrig, weil es halt, kann man sich ja auch nachdenken, auch, also ist ja auch irgendwie sehr eingängig, den Grundsatz auf ein faires Verfahren verletzt. Ja, wenn die Polizei oder Anklagebehörde dich erst wirklich durch einen verdeckt für sie arbeitenden Ermittler in irgendwas reinmanövriert, wo du gar keine Lust drauf hattest und dich dann dafür anklagt und verurteilt, dann kommst du dir irgendwie aber zurecht nicht gerade fair behandelt vor. Und jetzt ist aber eben die Frage, was bedeutet das dann, wenn eine solche rechtsstaatswidrige Tatprovokation stattgefunden hat? Und dazu mal folgender Sachverhalt, über den jetzt eben, also 2014 war Deutschland schon mal vom EGMR verurteilt worden, weil es eben, da hatte auch so eine solche Provokation stattgefunden, eine rechtsstaatswidrige, aber die deutschen Gerichte haben halt gesagt, ja okay, sehen wir schon, ist alles nicht in Ordnung, aber das führt halt trotzdem nur zu einer Strafmilderung. Ja, also derjenige, der da zur Tat provoziert worden ist, der kriegt jetzt halt eine geringere Strafe, als wenn er es komplett aus Eigenantrieb gemacht hätte. Aber er kriegt immer noch eine. Und der EGMR hat halt damals gesagt, nein, das muss eigentlich ein Verfahrenshindernis sein, beziehungsweise wenn überhaupt, dann muss es ein Beweisverwertungsverbot sein, dass sich nicht nur auf die Aussagen des Agent Provokateur selber erstreckt, sondern auch auf alle mittelbar durch ihn erlangten Beweise, also was letztlich einem Verfahrenshindernis gleichkommt. Das hat Deutschland aber einfach mal geflissentlich ignoriert. Und ein zweiter Fall, und den kann man hier mal kurz schildern, der spielte sich eben folgendermaßen ab. Es gab diesen Lockspitzel, sagt man auf Deutsch, ja. Der hat einem Mann, den die Polizei verdächtigt hatte, mit Heroin zu handeln, angeboten, er könnte einen Heroin-Deal für ihn einfädeln. Dann stellt sich heraus, der Typ sagt, nee, Heroin ist absolutes Dreckszeug, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Theoretisch könnte ich mir vorstellen, mit Cannabis oder Kokain zu handeln, mache ich aber auch nicht. Dann geht das so weiter, es ergeben sich keinerlei Belege dafür, dass der Typ mit irgendwas handelt, weder mit Heroin noch mit sonstigen Drogen. Aber der V-Mann, also der Lockspitzel bleibt an ihm dran. Er erstattet auch der Polizei selber wahrheitswidrige Berichte, in denen er es so klingen lässt, als sei dieser Typ viel tatgeneigter, als er es eigentlich in Wahrheit ist. Dann stellt er ihm irgendwann einen Hafenmitarbeiter vor, auch das natürlich in Wahrheit jemand, den die Polizei dahingestellt hat, der das also ermöglichen soll. Dann ist er so ein bisschen interessiert, aber ist dann auch wieder, nein, er will es eigentlich, also er sagt wirklich etliche Male, dass er es einfach nicht möchte. Dann packt er ihn an der Ehre und er hat sich inzwischen auch so als vermeintlicher Freund dieses Menschen, der da eben zur Tat gelockt werden soll, installiert. Und sage hier, was, du bist doch irgendwie ein Mann, was soll das denn? Ne, mach mal hier, ne? Also so, du kriegst das doch hin und so weiter. Naja, und irgendwann, also wirklich nach 1,5 Jahren des Hin und Hers und des Bedrängens und Unterdrucksetzens, kommt es dann irgendwann tatsächlich dazu, dass er da irgendwie knapp 100 Kilo Kokain einführt und dann wird er natürlich verhaftet und etliche weitere Leute, die da inzwischen noch in diesen Plan mit einbezogen worden waren, ebenfalls. Und dann kriegt er halt 4,5 Jahre Haft statt sonst wahrscheinlich so über 10. Der BGH sagt auch in seinem Urteil, ich zitiere nur mal einige Abschnitte, erheblicher Druck, rechtsstaatswidrige Tatprovokation unvertretbar übergewichtig. Tatanreiz durch den Staat geschaffen. Tat ging um ein Vielfaches über den Anfangsverdacht hinaus. Weitere Ermittlungen wurden kaum geführt und blieben im Übrigen ergebnislos. In der Gesamtschau spricht letztlich nichts dafür, dass der bislang unbestraft Angeklagte A. die Tat ohne die gewichtigen Maßnahmen der Ermittlungsbehörden und das dem Staat zuzurechnende Vorgehen verübt hätte. Ja? Und dieses Fazit zieht der BGH also und sagt dann, ja, okay, 4,5 Jahre Haft sind in Ordnung. Also bin ich
allein. Da kommen Fragen auf.
Da kommen Fragen auf. Bin ich allein darin, das irgendwie als empörend zu empfinden? Nein, oder? Und das Bundesverfassungsgericht, das dann auch als nächstes mit dem Fall befasst war, sagt auch, Extremfall, Versagen der Staatsgewalt, der Staatsanwaltschaft vielmehr. Und es könne von einem Absehen von Strafe käme nur in Extremfällen in Betracht. Das hier wäre aber einer. Aber es ist trotzdem okay, dass wir es nicht machen. Warum? Naja, weil ja angeblich, ich finde das wirklich ein überaus schwaches Argument, die materielle Gerechtigkeit verlangen würde, dass wenn ja nun mal eine Straftat verübt worden ist, und das ist sie ja am Ende des Tages, egal was da alles so vorausging, dass dann eben auch eine Strafe verhängt wird. I don't know, ich finde nicht, dass wenn das ganze Vorspiel so war, wie es hier eben war, dass die materielle Gerechtigkeit das dann tatsächlich
verlangt. Ja, es klingt ein bisschen danach, also man könnte es runterbrechen auf die Formel, also die Drogen sind da, also muss auch jemand bestraft werden.
Ja, genau, und wir haben uns jetzt schon die ganze Mühe gemacht. Nicht zu vergessen natürlich, dass dieser Lockspitzel, diese Leute, die kommen ja natürlich selber auch immer aus dem kriminellen Milieu, irgendwie einerseits per Tagessatz bezahlt wurde und andererseits auch eine Erfolgsprämie bekam. Und ich glaube auch noch irgendwie in Abhängigkeit davon, wie groß der Drogendeal dann werden würde. Na, also natürlich sozusagen die Motivationslage für den Typ ist klar, aber auch das ist ja natürlich eigentlich problematisch.
Ja, ja, also das eigene Gerechtigkeitsempfinden in dem Fall nicht nur bei dir deutlich angerührt.
Rebelliert.
Oder Ungerechtigkeitsempfinden vielmehr, sagen wir mal so. Ja.
In einem anderen Verfahren, übrigens 2015, hat der zweite Strafsenat des BGH das mal anders gesehen und hat gesagt, nee, rechtsstaatswidrige Tatprovokation ist ein Verfahrenshindernis und dementsprechend denjenigen dann freigesprochen. Aber dieser Rechtsprechung sind halt die anderen Strafsenate des BGH nicht gefolgt, weder davor noch danach. Jetzt der EGMR hat sich eben mit diesem gerade ausführlich geschilderten Fall befasst und hat abermals Deutschland verurteilt, wegen Menschenrechtsverletzungen, eben Verletzungen des Rechts auf ein faires Verfahren. Deutschland muss demjenigen, beziehungsweise derjenige, das ist natürlich auch noch eine besonders schöne Pointe, ist dann zwischenzeitlich, ich glaube, in Haft verstorben. Insofern muss Deutschland seiner Witwe irgendwie ein paar lächerliche irgendwie 15.000, 18.000 oder was Euro Schadensersatz zahlen. Also die Summe ist ja gut, die sind ja beim EGMR meistens eher symbolisch, die Summen. Wird das alles etwas ändern? Also die Tatsache, dass Deutschland jetzt vom EGMR verurteilt worden ist, ich fürchte nein, denn es gab ja schon das erste EGMR-Urteil aus 2014, was im Prinzip denselben Sachverhalt betraf und auch nichts geändert hat. Das BMJV hat im Februar 2020 ein Gutachten beim Deutschen Richterbund beauftragt zu der Frage, wie dieses ganze Thema Tatprovokation geregelt werden soll. Ich zitiere mal ein paar der Beschlüsse, die das Gremium, also es war ein achtköpfiges Gremium des DRB, in diesem Gutachten so gefasst hat. Da sagt es, rechtsstaatliche Tatprovokation soll nicht gesetzlich definiert werden, Doppelpunkt, alle dafür. Gut, weil sie halt meinen, die Rechtsprechung hat schon hinreichend klargestellt, wann eine Tatprovokation rechtsstaatswidrig ist und was nicht, also meinetwegen. Dass sie zwangsläufig zu einem Verfahrenshindernis führen soll, alle dagegen, sondern stattdessen soll eben eine Regelung geschaffen werden, wo explizit drin steht, sie kann als Verfahrenshindernis angesehen werden, kann aber auch nur zur Strafmilderung führen. Müsste man also befürchten, dass es bei der derzeitigen Praxis bleibt, wenn die Vorschläge aus diesem Gutachten vom BMJV so aufgegriffen und umgesetzt werden sollten. Vielleicht ist ja dieses EGMR-Urteil nochmal eine Anregung, es doch anders zu machen. Ich finde das wirklich ungeheuerlich und eines Rechtsstaats absolut unwürdig. Und diese Begründung, ja, wir haben halt die Strafe gemildert, die es aber sonst gar nicht gegeben hätte. Und wir haben die Aussagen des Lokspitzels nicht unmittelbar verwertet. Ja, das ist dann so noch der Aspekt Beweisverwertungsverbot. Was aber natürlich total egal ist, weil es ist ja dann in dem Moment, wo der Drogenhandel tatsächlich stattfindet und derjenige hochgenommen wird, ist ja nicht nur der Lokspitzel da, sondern auch noch ein Sondereinsatzkommando und irgendwie dräuft sich andere Erkenntnisquellen, aus denen man eine Verurteilung herleiten kann. Das scheint mir wirklich alles echt überaus fadenscheinig und der Versuch, ein von vorne bis hinten missglücktes Ermittlungsverfahren irgendwie noch zu retten und in eine Verurteilung münden zu lassen. Und finde ich wirklich ungeheuerlich. Und insofern scheint mir das jedenfalls mal ein sehr gerechtes Urteil des EGMR zu sein.
Ja.
Gut. Mensch.
Gut.
Dann sind wir, glaube ich, am Ende angelangt, lieber Christoph.
Ich freue mich.
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Dankeschön, mir auch. Dann vielen Dank fürs Mitmachen.
Sehr gerne. Da
gibt sich bestimmt mal wieder die Gelegenheit.
Und, würde mich freuen.
Nächste Woche sind dann wieder Corinna und ich auf Sendung zur gewohnten Zeit. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir weisen darauf hin, dass ihr auf faz.net/Einspruch testen ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken könnt. Und auch solltet, sofern ihr denn juristisch up-to-date sein wollt und dass ihr damit natürlich auch diesen Podcast unterstützt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, macht's gut und bis dahin. Ciao.
Tschüss.